gebe zum Beispiel dem einen oder anderen auch hin und wieder mal Feedback. Und die Tage habe ich einen angerufen, habe ich ihm gesagt, ich sage, du, mein Freund, ich sage, wenn du jetzt schon auf dem Platz wieder dokumentierst, scheiße, hat nicht funktioniert. Ich sage, hör mir auf mit dieser Körpersprache. Ich habe gedacht, das wäre vorbei. Da waren wir damals 17, 18, 19. Habe ich doch gemacht? Nein, habe ich nicht gemacht. Ich sage, guck's dir an, dann wirst du es wieder sehen. Dann sehe ich das wieder, was ich vor 10 Jahren schon gesehen habe.
Pur, der HSV, der HSV-Podcast. Unterstützt wird der Podcast vom HSV-Fan-Konto. Das Konto der COMDirect bietet euch als HSV-Fan viele Vorteile. Zum Beispiel die HSV-gestylte Visa-Debitkarte. Oder eine Siegprämie. Bei jedem HSV-Sieg bekommt ihr 1 Euro auf euer Konto. Also schnell mal nachschauen, welche Vorteile es alle gibt und ein HSV-Fan-Konto eröffnen. Informationen dazu findet ihr unter hsv.de/fankonto.
Moin und herzlich willkommen zur 12. Folge unseres Podcasts Pur der HSV. Mein Name ist Thomas Husmann und an meiner Seite begrüße ich wie immer meinen geschätzten Kollegen Lars Wegner. Moin Lars.
Moin Tom.
Uns gegenüber sitzt eine Legende des deutschen Fußballs, auf die wir uns heute ganz besonders freuen, ein ganz besonderer Mensch. Europameister 1980, dreimal deutscher Meister mit dem HSV, Europapokalsieger, der Landesmeister, Bundesliga-Torschützenkönig, Zweitliga-Torschützenkönig, als Trainer noch U19 und U21 Europameister, sowie Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen. Ja, nicht nur eingefleischte HSV-Fans wissen jetzt, um wen es sich handelt. Herzlich willkommen in der Sendung, Horst Rubesch.
Schönen guten Morgen.
Moin. Horst, der 70. Geburtstag steht vor der Tür. Und ja, was sollen wir sagen? Die Medienanfragen, die türmen sich bei uns oder haben sich getürmt. Das Ding ist nur, du stehst nicht so gerne im Mittelpunkt und hast viel davon abgesagt. Dementsprechend nutzen wir heute hier den Podcast, um nochmal auf deine illustre Karriere so ein bisschen zurückzublicken, denn das wollen ja alle nochmal anlässlich des Ehrentags. Bevor wir da aber so ein bisschen tiefer einsteigen, sprechen wir einmal über das runde Jubiläum, 70. Geburtstag. In einer Woche etwa ist es soweit, am 17. April. Für jemanden, der vielleicht nicht ganz so gern im Fokus steht, kann ich mir vorstellen, sind Geburtstage vielleicht auch nicht ganz so angenehm. Nimm uns mal ein bisschen mit, was bedeuten dir allgemein Geburtstage?
Ich habe es ja eigentlich noch nie in großer Form gefeiert oder sonst etwas in der Form. Nein, das sind natürlich nur normale Tage. Der einzige, glaube ich, oder die einzige, die immer jubelt, glaube ich, ist meine Mutter. Ich denke mal... Da werden wir schon sehen, dass wir das auf die Reihe kriegen, sie und ich. Und nein, alles andere ist eigentlich, für mich wird es eigentlich normal ablaufen, der Tag.
Ist denn so ein 70. Geburtstag für dich so eine Zeit, also ist es so Zeit, dann mal nachzudenken nochmal über Sachen, die passiert sind? Ist ja ein runder Geburtstag. Da.
Oh ja, gut, ich bin eigentlich ein Typ, der sowieso immer nachdenkt in der Form. Also da brauche ich jetzt nicht den 70. Geburtstag für. Ja klar, ich denke mal... Um es mal einfach platt zu sagen in der Form. Ja, alles, was jetzt kommt, ist Zugabe, sage ich mal einfach. Viele Leute werden nicht 70 Jahre alt, muss man auch wissen dazu. Ich habe in den 70 Jahren viel erlebt, wo ich auch dankbar für bin. Und nein, dann werden wir halt sehen, wie weit das geht. Also da haben wir Gott sei Dank alle keinen Einfluss drauf, aber ich freue mich auf die nächsten Jahre genauso.
Ja, wir freuen uns auch noch auf einige Jahre mit dir hier auch beim HSV. Hat sich das denn verändert in den Jahren? War das früher anders, wie du Geburtstage auch gefeiert hast?
Nein, ich denke, es ist halt einfach normal. Es ist meist ja immer in der Familie und das wird es diesmal auch wieder sein. Also ich werde da kein Brimborium machen in der Form. Für mich ist es also ein Thema, wo ich einfach sage, okay, nehme ich zur Kenntnis. Und nein, ich habe es ja eben schon mal gesagt, gucken wir mal, wie weit es wirklich geht nachher am Ende des Tages und genießen wir die Zeit, die wir eigentlich haben auf Erden. Und ich denke, ich habe eine tolle Zeit bis heute erlebt und ich hoffe, dass das weiter genauso geht.
Deine Frau hat uns verraten, dass ihr zum Beispiel zum 60. mit der Familie im Hansapark war.
Ja, das war ja so dieser Familientag wieder. Aber das hatten wir eigentlich vorher schon geplant und dann haben wir es verschoben und dann haben wir gesagt, nee, okay, dann machen wir es. Wenn ich dann Geburtstag habe, dann hat das einfach gepasst. Und wie gesagt, dann sind wir alle ja, ganz normal locker Hansapark gefahren, haben da wie das so schön ist, Currywurst Pommes frites gegessen, haben alles mitgemacht, was wir mitnehmen konnten. Und es war ein toller Tag, muss ich dazu sagen. Hat riesig Spaß gemacht. Die Kids reden heute noch davon. Nein, diesmal werden wir sehen, durch Corona bist du natürlich halt im Moment ein bisschen eingeengt in der ganzen Geschichte. Und deswegen, also diesmal werden wir da keinen großen Ausstand machen. Also ich hoffe, dass ich mir in Ruhe mit meiner Mama mal telefonieren kann und machen kann, weil wir noch eine ziemlich gute Verbindung zueinander haben in der Form. Und dann denke ich mir, dann lassen wir den Tag einfach ganz normal ablaufen.
Okay. Wir haben bei der Recherche aber auch festgestellt, es war doch mal anders beim 50. Geburtstag. Gibt es ein schönes Foto? Du lachst schon, du weißt, worauf wir hinaus wollen. Da habt ihr ein bisschen gefeiert und du, also das Foto zeigt dich in einem Nana Muscuri, Outfit.
Na, das ist jetzt nicht ganz richtig. Okay. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Geburtstag zu tun, sondern hast du was mit dir zu tun, dass ich in der Lüneburger Heide den Bauernhof hatte und da habe ich dann mal mit meinen Kumpels eine Party veranstaltet, weil ich gesagt, ich lade euch irgendwann mal ein, die mir da auch geholfen haben. Da waren einige Sachen zu machen, zu tun. Und dann haben wir mehr oder weniger so eine Einweihungsparty gemacht und dann kam jemand auf die schlaue Idee, dass wir eine Verlosung machen auf der einen Seite und eine Hitparade auf der anderen Seite. Und da wir damals so dieses Double von Udo Lindenberg, der gehörte auch da zu meinem Freundeskreis, dabei hatten, kamen wir dann auf diese Idee mit der Hitparade. Und dann haben sie mich natürlich dann in Nana Muscuri verwandelt auf der einen Seite. Andere haben das knallrote Gummiboot machen müssen, was weiß ich. Es war auf jeden Fall hochinteressant. Aber das waren alles Geschichten, wo ich einfach sagen muss, da habe ich keinen Einfluss drauf gehabt. Die sind dann halt so passiert in der Form. Aber diese Geschichte war damals wirklich, sag ich mal, eine Geschichte, die aufgrund der Tatsache zustande gekommen ist, dass wir gesagt haben, okay, jetzt wohnen wir schwarz für ein Jahr hier oder etwas länger und jetzt sind wir so weit, sagen wir, dass wir mal eine Party veranstalten können. Das war ganz lustig. Aber das hatte nichts mit dem Geburtstag zu tun.
Okay. Hattest du dir damals Nana Muscuri denn gezielt ausgesucht oder war das auch vorgegeben? Vielleicht mal für die jüngere Generation eine griechische Sängerin?
Ich meine, wenn du deinen besten Kumpel siehst als Andrea Berg mit Stöckelschuhen, mit Böms, dann hast du keine Wahl mehr großartig. Und wenn du dann einen siehst, der in der roten Schubkarre sitzt und muss das knallrote Gummiboot singen, dann wird dir alle nichts überbleiben, wenn dir einer Rosen in die Hand drückt und du musst dann weiße Rosen aus Athen singen. Also ich meine, das war dann Playback-mäßig, ging das ganz gut. Alle haben an der Erde gelegen, also es hat riesig Spaß gemacht.
Das hört sich auf jeden Fall
sehr spannend an.
Ja, das hört sich spannend an. War auch ein Highlight, sage ich jetzt mal.
Wie eingangs erwähnt, wollen wir einmal einen Querschnitt durch deine Karriere vornehmen und beginnen mal so ganz zum Anfang. Gehen zur Kindheit zurück. Du bist in Hamm geboren, aufgewachsen im dörflichen Pelkum oder Pelkum. Mhm. Wie sahen die Geburtstage früher aus? Es war ja noch im Wiederaufbau von Deutschland in der Nachkriegszeit. Hast du da noch Erinnerungen?
Ja, ich meine, gut, ich kann mich immer gut erinnern. Meistens habe ich immer was geschenkt gekriegt. Entweder was mit Anziehen zu tun hatte früher und oder eben halt, es gab Fußballschuhe, T-Shirt, Ball und diese Geschichten. Und ja, ich kann mich gut erinnern, wo ich da aufgewachsen bin in Pölten. Das war ungefähr von Hamm. Hamm ist ja eine Großstadt gewesen, ist ja Großstadt eigentlich. Und Pölten war jetzt 7 Kilometer, 8 Kilometer entfernt. Und wir haben eigentlich ganz gut gewohnt. Das war mit Spielplatz vor der Tür, Fußballplätze in der Nähe, Schule in der Nähe. Es hat eigentlich alles gut zusammengepasst. Und nein, ich denke mal, ich bin eigentlich ganz, ganz idyllisch ländlich aufgewachsen.
Und man hat sich auch schon was für Fußball gewünscht. Also das war damals auch schon so wie im
Grunde. Ja, ich war ja von Anfang an verrückt in der Beziehung und wenn ich das so richtig im Kopf habe, weiß ich noch, oder zumindest wird es immer so erzählt. Ich habe die ersten 5 Spiele gemacht und jedes Mal 5 Tore geschossen. Das war ja früher so, du hast ja nicht so viele Möglichkeiten gehabt, wenn du als 5- und 6-Jähriger Fußball gespielt hast, haben wir mehrfach gegen den gleichen Verein gespielt. Ja? Und es waren immer wieder 5 Tore, das war eigentlich nicht so schlecht und damit war eigentlich der Grundstein schon gelegt, in welche Richtung das geht.
Du hast in dieser Phase auch mal gesagt, auf dem Bolzplatz wärst du gern wie Uwe Seeler. Hat man damals denn schon so
gedacht,
wie heute die Kids so mit?
Ja, man muss vielleicht Star. Jetzt, wenn man die Uhr mal zurückdreht, bis dato. Wir selber hatten keinen Fernseher am Anfang, kann ich mich noch erinnern. Und da hatte der Nachbar einen Fernseher, wo du dann mal gucken konntest. Da gab es ja noch früher diese Sendung Mr. Ed und was weiß ich da, Fury und Rintintin und was weiß ich alles, was es da gab. Und da war natürlich dann auch, sag ich mal, auf der einen Seite nachher als Kinder immer diese Radioübertragung. Dann hat man ja irgendwann mal Fußball geguckt zusammen und dann kam halt diese Geschichte. Und Uwe war zu damaliger Zeit, eigentlich zu meiner Zeit, war das so, ja, waren das die Namen eigentlich. Pelé war ja auch noch ein Begriff zu der Zeit, ganz weit vorne. Und dann hast du eigentlich ja immer wieder so ja Nachahmung gemacht. Kopfball, Tor oder dies oder jenes. Dann der Dicke mit seinem Fallrückzieher und. Also dann war das damals schon, muss man halt einfach sagen, ja, so ein Typ, den du dir genommen hast, so als Vorbild, weil er immer viele Tore gemacht hat, muss man halt ganz einfach sagen. Und dann hat man das halt nachgespielt, die ganze Geschichte.
Hatte man das auch schon auf dem Trikot?
Nein, am Trikot haben wir es nicht gehabt. Also so weit ist das damals noch nicht gegangen. Da war ja dieses Merchandising in der Form, gab es damals noch gar nicht. Aber wo ich mich gut daran erinnern kann, wir haben ja in so einem Wender haben wir gewohnt hinten. Und auf diesem, wir hatten einen Jugendleiter, der Herbert Krischer, der ist leider schon tot. Der hat immer mit den ganzen Jugendmannschaften oder mit den Kids Turniere gespielt auf diesen Wender. Da gab es kleine Tore und da wurden Fußballturniere, Weltmeisterschaften gespielt mit dem Tennisball. Also 1 gegen 1. Meistens oder 2 gegen 2 und dann haben die Muttis zu Hause haben die Fahnen genäht. Aber jetzt frag mich nicht, was ich für einen hatte. Ich kann es dir nicht mehr sagen. Und dann haben wir diese Turniere eigentlich da zu Ende gespielt immer und das ist meistens über 2 oder 3 Tage gegangen, Wochenende. Und diesem Kleinen, sage ich jetzt mal, der leider schon Herbert Krischer, der schon verstorben ist, dem haben wir eigentlich, sage ich, ja, beim FC Pelgrim eigentlich viel zu verdanken gehabt. Mein Bruder, ich, wir haben in der Weile gespielt. Und du musst halt sagen, der hat eigentlich alles mit uns gemacht. Der ist auch mit uns Lenzer Strand gefahren, wo wir dann da Zeltlager waren in den Sommerferien, wo die Muttis mitgefahren sind, gekocht haben. Das war halt einfach so in dieser Form. Ja, war das eine andere Geschichte. Das muss man halt einfach sagen. Das hat riesig Spaß gemacht, wenn du da, sag ich mal, 3 oder 4 Wochen da oben warst. Und dann kam die Mama auch mal, eine Woche war meine Mutter mit dabei, dann kamen die anderen Eltern, also Mütter dazu, die dann gekocht haben in den großen Zelten. Also das hat schon Spaß gemacht, vor allen Dingen war es halt auch eine Geschichte, wo du zusammenhalten hattest einfach, wo du dich auch mal durchsetzen musstest, wo du kämpfen musst. Und da wurde dann halt hauptsächlich eben halt, ja, wie das so war, schwimmen, baden, sonnen und Fußball spielen war das Wichtigste eigentlich.
Wie präsent war damals und im Gemengelage Spaß der Traum vom Profifußball? Also war das realistisch, dass man überhaupt da hinkommen kann, wo ein Uwe Seeler ist?
Ja gut, ich meine, du hast ja immer Ziele gehabt, also ich zumindest habe immer Ziele gehabt, egal was ich gemacht habe, du willst ja deine Spiele gewinnen, ob das jetzt da am Strand war oder nachher auf den Wendehammer oder sonst, wenn wir mit den Mannschaften gespielt haben. Und dann geht der Weg ja automatisch weiter, dass du dann in eine, sag ich jetzt mal, BA-Jugend dann auch immer wieder Tore, immer mit dem kleinen Verein hast du natürlich nicht so hoch gespielt. Und dann habe ich damals als 15, 16, 17-Jähriger habe ich dann Kreisauswahl gespielt. Aber weil ich habe immer parallel Handball gespielt. Und dann war das halt immer so ein Zwiespalt. Das Problem war immer sonntags morgens die Kirche, weil um 10:30 war Kirche, aber um 11 Uhr war Fußball. Also dann war dann in der Verlosung war die Kirche dann nicht mehr so weit drin. Meine Mutter musste nämlich 2, 3 Mal auch wieder anmelden da in diesen Konfirmandenunterricht, wie das so schön heißt. Und dann haben wir aber einen Weg gefunden, dann durfte ich morgens um 9:30 in die Kirche gehen, in den Grund, damit ich um 11 Uhr spielen konnte. Und das waren halt so diese Dinge. Und dann hast du trotzdem immer wieder, sag ich mal, diesen Anschub gehabt. Du bist zum Training gegangen, du hast trainiert, du hast gemacht, du wirst die Spiele gewinnen. Natürlich hast du immer Ziele gehabt, dass das weitergeht, eine Klasse höher geht. So habe ich ja dann auch gewechselt.
Die Fußballtasche stand schon neben dem Altar.
Ja, ich habe eine Schwester gehabt, die habe ich immer bestochen. Die hat meine Schuhe geputzt und gemacht und getan und so weiter.
Und die Handballtasche auch?
Ja, die Handballtasche auch. Handball war es ja nicht das Problem. War ja alles meistens im Winter war es in der Halle und im Sommer war es Großfeld zu damaliger Zeit.
Da hat man noch Handball auf dem Großfeld gespielt, ja. Genau. Kommt daher auch die Liebe, also zum Handball auch anfangs, dass man. Hat man das auch gespielt auf der Straße noch oder?
Ja, das war ja damals auf dem Großfeld, ja. Bei Pelgrim, die hatten ja auch eine Handballmannschaft und man automatisch mitgespielt. Und in der Halle war es natürlich dann, ja, musste einfach sein, das war das ist ein richtig geiler Sport in der Form, weil es ist eng, es ist kompakt, es ist Körperkontakt, es ist alles dabei. Das war sicherlich auch einer, sag ich mal, das Handballspielen war sicherlich mein großer Vorteil, weil du hast genau gewusst, wie du aus dem Stemmschritt kommst, du weißt, wie du anlaufen musst, du hast gewusst, was für ein Timing brauchst du Richtung Ball und. Das hat natürlich auch beim Fußballspielen geholfen, muss man ganz klar sagen.
Würdest du das heute auch Jugendlichen empfehlen, das mal auszuprobieren oder ja, ins Training vielleicht auch in den Jugendmannschaften zu integrieren mal?
Ja, sicherlich. Ich meine, Fußballer spielen ja oft Handball. Wenn man die Handballer sieht, die spielen auch Fußball.
Das stimmt.
Aber die Profis muss man halt auch so sehen. Und ich kann mich erinnern, also die ganzen Jahre, auch bei der Nationalmannschaft oder bei der Jugendnationalmannschaft, wir haben immer Handball mit Kopfball gemischt gespielt, solche Dinge, oder ganz normal Handball gespielt. Heute zum Beispiel wird teilweise auch mit diesen Rugby-Eiern gespielt. Also es ist immer noch so ein bisschen eingebunden auch bei uns.
Glaubst du denn, dass du beim Handball, du hast ja sogar in der dritten Liga gespielt, dass du da einen ähnlichen Weg hättest gehen können oder hätte da am Ende die große Leidenschaft gefehlt oder was anderes?
Na, die Leidenschaft war schon da. Das Problem war eigentlich nur, dass an erster Stelle eigentlich immer Fußball gestanden hat. Ja. Und beim Handball war es sicherlich so, zu damaliger Zeit auch, du hättest viermal die Woche trainieren müssen, wenn es noch weiter gegangen wäre. Und dann hättest du Fahrten gehabt, wenn du entweder zweite oder erste Liga gespielt hättest, die Möglichkeit hat, einmal bestanden zu wissen, dass ich die Einladung hatte und so weiter. Und da wäre es dann so gewesen, dann wäre das Wochenende auch weg gewesen. Dann wär's, also, hätte sich für eins entscheiden müssen. Und das war bei mir eigentlich nie die Frage. Wenn ich mich entscheiden muss, war eigentlich klar für Fußball in der Form.
Okay, aber gab es mal so eine Abzweigung, wo das hätte professionell werden können?
Es gab eine. Aber richtig genommen muss man halt einfach sagen, wenn es dann hart auf hart gegangen ist, dann habe ich einen Rückzieher gemacht.
Das alles ist schon im späten Teenageralter gewesen, frühes Erwachsenenalter. Heißt beruflich, stand erstmal noch was anderes an, da wurde es ja nicht direkt was mit Fußball, sondern du hast Fliesenleger ausprobiert und dann Dachdecker.
Ja, ich habe damals diese Probleme mit dem Zement gehabt und dann habe ich umgeschult und dann bin ich Dachdecker geworden. Den Job habe ich dann also auch die Lehre beendet gemacht, alles getan. Ja, und dann habe ich ganz normal als Dachdecker gearbeitet. Da ging meistens morgens 6 Uhr raus, manchmal erst 7 zu Hause, dann zum Training. Aber das war eigentlich so für mich auch Alltag. Ich habe da keine Probleme mit gehabt und muss eigentlich sagen, der Job hat eigentlich auch riesig Spaß gemacht.
Wie sehr hat dich das geprägt? Das ist ja schon harte Arbeit.
Ja gut, ich meine, gut, zu meiner Zeit war es ja gang und gäbe oder bist du meist mit 14, 15 Jahren aus der Schule gekommen, hast deine 8 Jahre, 9 Jahre weg gehabt. In dem Fall waren es 8 und bist dann ganz normal in die Lehre gegangen. So. Früher war ja immer diese Aussage, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Das wurde dann auch so gelebt. Und so, dass du dich dann also da irgendwo auch einfügen musstest, machen musstest Leistung abliefern. Und natürlich prägt das, glaube ich, wenn du einfach weißt, was Arbeiten ist. Und glaube, jeder kann sich selber ausrechnen, wenn du da auf dem Dach hängst und musst da abreißen und wieder alles neu wieder aufbauen. Der Vorteil ist sicherlich bei der Geschichte für mich immer gewesen, du siehst am Ende, siehst du ein fertiges Produkt, dass du was erreicht hast, was geschafft hast. Und das war für mich eigentlich immer so der entscheidende Faktor. Und das, glaube ich, ist auch das, was mich dann immer wieder geprägt hat. Es macht ja keinen Sinn, sage ich jetzt mal, wenn man es mal auf die Zeit nach heute umlegt. Und das habe ich versucht, immer meinen Spielern beizubringen. Es macht ja eigentlich keinen Sinn, wenn du, so wie ich es mit der Nationalmannschaft und so weiter, oder jetzt auch hier beim HSV, du hast ja ausgesucht, du hast ja schon selektierte Spieler, dann macht es eigentlich keinen Sinn, Spiele zu verlieren. Weil du hast eine Qualität, die gut ist. Die Frage ist halt, wie gehst du damit um? Ich meine, dass man mal ein Spiel verliert, weiß ich auch. Du wirst nicht alle Spiele gewinnen. Aber vom Grundsatz her geht es ja eigentlich darum, zu wissen, was man da tut. Und wenn man da eigentlich gut ist, dann wird man eigentlich auch erfolgreich sein. Ob das jetzt im Fußball ist oder im Leben, denke ich mir, dürfte eigentlich im Großen und Ganzen keine großen Unterschiede sein.
Also ist das Gewinnen das fertige Produkt beim Fußball?
Das Gewinnen nicht, sondern das, was man erzielt. Ja. Jetzt nicht nur das Gewinnen, beim Fußball sicherlich, auf der einen Seite. Aber die Frage ist natürlich auch, die man sich beantworten muss. Wie gut bin ich? Was kann ich? Was tue ich dafür? Oder was muss ich noch tun? Und es ist eigentlich auch ein Weg beim Fußball, genau wie im Leben auch oder in der Lehre. Ja, du musst halt immer besser werden. Du lernst dazu, du lernst immer mehr.
Und ich denke mal, mit der Zeit kommt die Erfahrung auf der einen Seite und die Qualität erhöht sich weiterhin. So, und das ist eigentlich der entscheidende Faktor dabei. Und wenn ich das habe eigentlich alles, dann muss ich eigentlich ab und zu nur den Kopf einsetzen und mal überlegen, was mache ich da, was tue ich eigentlich, weiß ich, wie lange das geht, wenn wir jetzt beim Fußball bleiben. Und dich dann immer wieder selber hinterfragen, hast du alles dafür getan, bist du. Und für mich war es halt immer eine Geschichte, weil ich ja ein Spätstarter war. War damals die erste Frage, die ich mir gestellt habe mit 23, 24, wo ich zu Essen gegangen bin, ja, bist du wirklich so gut, dass du das kannst? Und da habe ich dann wirklich den, glaube ich, den letzten Schliff da mitgekriegt, oder das Letzte, was man eigentlich lernen muss dabei, war eigentlich, die können ohne dich spielen, aber du nicht ohne die. So, das war der entscheidende Faktor, glaube ich, bei der Geschichte. Und dass ich eigentlich darauf angewiesen war, mit der Art und Weise, wie ich Fußball spiele, ich kann alles investieren, alles machen. Das habe ich auch getan. Aber auf der anderen Seite musst du dann auch das Glück haben, dass du Kumpels hast oder Freunde hast, die mit dir Fußball spielen, die dich mitnehmen, die dich fordern auf der einen Seite, aber fördern auf der anderen Seite, die dir helfen. Ne? Und ich denke mal, wenn das dann zustande kommt, und dann hat man ungefähr das, ich meine, ich habe da auch 3 tolle Jahre in Essen gehabt, aber ich denke mal, die 5 Jahre hier in Hamburg, die waren eigentlich überragend, und da musst du eigentlich auch dankbar sein, sag ich mal, wenn du diese Chance kriegst, mit solchen Leuten Fußball zu spielen. Ich meine, ich habe in Essen schon mit tollen Manfred Burgsmüller, Willi Lippens, Dieter Bast und Werner Lorenz, die da alle gespielt haben. Es waren ja auch alles schon gestandene Bundesligaspieler, die auch teilweise international gespielt haben. Aber wenn du dann so wie jetzt danach dann in Hamburg bist und hast dann die Möglichkeiten, du kommst hier hin und spielt Kevin Keegan, nur mal ein Beispiel, der zwar kein gutes Jahr gehabt hat vorher, aber dann in dem Jahr Europafußballer des Jahres wurde, oder du spielst mit Felix Magath, Manni Kalzer, wie sie alle hießen, Kasper Memmering und, dann ist das eine Geschichte, wo du einfach sagen musst, ja, das macht dann Spaß, wo der eine für den anderen läuft, der eine für den anderen steht, und das ist dann halt einfach auch der Schlüssel, wo du dann erfolgreich bist. Da hat auch, das muss halt dazu sagen, das war sicherlich auch eine Mannschaft, die sich dann eben halt so zusammengesetzt hat, da hat auch keiner überlegt, ob du ein Spiel gewinnst oder verlierst. Das muss man halt ganz klar sagen. Und zu unserer Zeit, ich denke mal, wenn du dir, glaube ich, bei 4 Niederlagen warst du raus aus dem Rennen, was die deutsche Mannschaft anging. Also eine 4., 5. Niederlage, dann meistens war der Meister, wurde damals, hatte 12, 13 Punkte oder 14 Verlustpunkte.
Wie viel schafft man denn vom Fußball selber, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, so auch diese Mannschaft und alles dafür tun, wie viel erlernt man dadurch vom Fußball, oder braucht man auch noch andere Faktoren, wenn man jetzt auch auf die heutige Jugend vielleicht guckt, wie viel braucht man noch von einer Ausbildung oder von der Schule oder von anderen? Kann der Fußball das alleine geben und lernen? Oder?
Nein, ich denke schon, dass das... Das war ja bei mir genauso. Du kommst über die Schule, kommst dann über die Arbeit, also über die Lehre. Du musst ja irgendwann mal erwachsen werden. Das heißt, du wächst ja mit irgendetwas auf. Der eine, sag ich mal, wohnt in der Stadt, der andere wohnt am Land. Das sind ja auch schon unterschiedliche Faktoren, die da eine Rolle spielen. Die Frage ist eigentlich, wie gehst du damit um? Wie neugierig bist du? So, was willst du selber? Bist du bereit zu lernen? Bist du zu machen? Bist du auch bereit zu dienen? Muss man halt einfach auch sagen. Das ist ja nichts anderes heute auch oder ich habe meinen Spielern auch immer versucht zu sagen, okay, ich bin gerne bereit für euch zu dienen. Ich mache alles, was ihr wollt. Dann sage ich, aber auf der anderen Seite, da müsst ihr auch zurückzahlen. Das heißt also, es ist immer ein Geben und Nehmen. Und das ist eigentlich das, was du aus dem normalen Leben ja genauso lernen musst, wie beim Fußball auch. Du kannst ja alles einbringen und machen und tun, aber du musst ja auch irgendwo was zurückkriegen in der Form, um dich da selber bestätigen zu können. Und am Ende des Tages, sind wir alle ehrlich, wenn man das ganze Ding mal umdreht, ich bin auch ein Egoist, ich will erfolgreich sein, ich will gewinnen, ich will dabei was verdienen, es muss ja was für mich dabei rauskommen. Und dann einfach zu wissen, so wie ich es eben schon mal gesagt habe, einfach zu wissen, ja, ich kann ohne die nicht spielen, die können ohne mich zu spielen, das ist dann eigentlich schlau, wenn du das weißt. Und dann kannst du eigentlich auch, glaube ich, wenn du dann eine gewisse Ehrlichkeit an den Tag legst, einfach ehrlich zu sein, sag ich mal, wie geht man miteinander um? Das ist der eine Punkt sicherlich. Aber ehrlich zu sein, habe ich da alles für getan? Tun wir eigentlich da alles für? Sehen wir, sind wir mal ehrlich, was dürfen wir alles erleben? Was dürfen wir alles mitmachen? Was kriegen wir eigentlich alles dafür? Einfach das auch mal wieder auf die Waagschale zu legen und da einfach mal klar und deutlich und ehrlich drüber nachzudenken. Ich denke immer, dann lohnt es sich schon, dafür zu quälen und zu machen und zu tun.
Das haben dir ja auch ein paar Trainer, die du beim Fußball hattest, vorgelebt, beziehungsweise die haben dich ja auch geprägt. Wenn wir bei Essen anfangen, war das auch Ivica Horvat. Der hat, du hast, glaube ich, im ersten Spiel 2 Tore gemacht in deinem ersten Bundesligaspiel gegen Bayer Oerding. Und kurz danach hat der dich erstmal wieder üben lassen und viel machen lassen. Also das sind ja prägende Momente, wo man könnte dann ja auch sagen, warum setzt er mich nicht mehr ein? Ich kann nicht mit dem.
Nein, es war eigentlich ja nicht so. Ich meine, ich habe ja gesagt, diese Karriere, die, so wie ich sie gemacht habe, war zu damaliger Zeit, war sie in der Form sicherlich möglich. Es hat viele Spieler gegeben, die erst mit 21, 22, 23 gekommen sind. Aber bei mir war es so, ich bin aus der 5. Liga gekommen, mehr oder weniger. Habe dann nochmal das Glück gehabt, dass ich da in Essen anfangen durfte. Und habe dann auf der anderen Seite das Glück gehabt, dass ich so einen als Trainer gekriegt habe. In Schalke hieß er immer Opa, ne? Opa Horvat. Und das haben wir dann, also ich habe es dann auch gelernt, warum das so ist. Weil er war eigentlich menschlich, war in jeder Form, sage ich jetzt mal, darauf bedacht, dich besser zu machen, dich auszubilden. Und als ich damals da in Essen mit ihm angefangen bin, ich hatte ja vorher schon ein Vierteljahr Vorlaufzeit, da war die Ferner noch Trainer in Essen, konnte ich da schon mittrainieren und mir so ein bisschen Erfahrung holen und vor allem körperliche Fitness holen. Für mich war das ja alles normal zu dem Zeitpunkt am Anfang, einfach viel zu schnell. Und dann hat sich das so im Training so ein bisschen rauskristallisiert. Aber dass ich dann von Anfang an spiele, da war ich, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so von überzeugt. Aber dann hat es dieses Spiel gegeben gegen Uerdingen und dann habe ich die beiden Kopfballtore gemacht. Wir haben 2-1 gewonnen. Und dann habe ich im nächsten Spiel in Düsseldorf gespielt, erste Halbzeit. Und habe da auch das 1-0 gemacht. Dann haben wir das Spiel aber verloren, weil ich habe es zweimal schlau mit Hacke gespielt und Zimmermann hat den steilen Pass dann immer nach vorne auf Seel gespielt. Dann stand es auf einmal 2-1 für Düsseldorf. Und ich war Halbzeit draußen. Und der Kommentar von ihm war damals, mein Junge, müssen wir noch ein bisschen trainieren. So. Ja. Dieses Training hat dann 8 Wochen gedauert. Manchmal 3 Stunden vormittags, 1,5 Stunden nachmittags. Ich bin dann abends nach Hause gekommen, weil zum Glück hatte ich den Max Rüdiger als Fahrer, dann hätte ich das, glaube ich, nicht überlebt. Und dann, deswegen, mich haben sie immer hinterher gefragt, was waren denn eigentlich ihre entscheidenden Tore? Und meine entscheidenden Tore habe ich eigentlich alle in Essen gemacht. Ich habe dann auf der einen Seite im ersten Spiel diese beiden Tore gemacht. Was wäre passiert, wenn ich sie nicht gemacht hätte? Muss man halt ganz klar sagen. Und dann habe ich dir, wie gesagt, in Düsseldorf das Tor noch gemacht, da hatte ich 3. Und dann bin ich nach 8 Wochen reingekommen, da haben wir zu Hause 2-1 hinten gelegen. Dann habe ich eingewechselt, habe ich beide Tore wieder gemacht, 2 Kopfballtore wieder. So, und danach habe ich eigentlich für mich immer gedacht, habe ich gesagt, du weißt, wie es geht, du kannst es, du musst halt nur dafür arbeiten. Das war eigentlich bei mir von Anfang an klar und das war eigentlich auch immer mein Ziel. Dazu kommt, muss ich halt einfach sagen, dass ich immer das Glück habe, kaum Verletzungen gehabt, wenig Verletzungen in der Form. Und habe dann im nächsten Spiel nochmal 2 Tore gemacht. So, und dann war es das letzte Spiel in der Hinserie, haben wir im Reben gespielt, da lagen wir schon hinten. Also wir haben 1-0 geführt, das habe ich das erste Tor gemacht und dann habe ich das stand 3-1, 3-2 gemacht und dann kurz vor Schluss mein erstes Tor, das war das 11. Tor mit dem Fuß, war dann mit dem Fuß.
Vorher waren alle mit dem Kopf.
Alle mit dem Kopf. Mit dem Fuß habe ich Latte, Pfosten, alles getroffen und es wurde auf der Linie gerettet, aber nie mit dem Fuß. Und dann, wie das Spiel so war, gab es einen Eckball, dann habe ich gespielt, dann schlug er hinten gegen den Pfosten und so wie er vom Pfosten kam, kam er zurück und dann konnte ich den eigentlich Volley nehmen. Und dann war es da das 3-3. Und danach muss ich halt sagen, mein Trainer hat dann mitten am Platz bei mir oben auf der Schulter gesessen. Und hat dann gesagt, von jetzt ab spielst du immer, hat er gesagt. Aber ich habe ihn vergessen. Nein, das waren so Dinge, wo du einfach sagen musst, ich habe diese Leute gebraucht, also diese Trainer gebraucht, ich habe die Mannschaft gebraucht, auf der einen Seite, die mich mitgenommen haben, die mich auch wollten. Und weil ich glaube, einiges habe ich sicherlich selber dazu beigetragen, aus dem einfachen Grunde, weil jeder gesehen hat, ich war immer bereit, jeden Weg zu gehen, alles mitzumachen. Wenn mir einer geholfen hat, dann wenn ich gesagt habe, mach das oder das oder das, dann war ich der Erste dabei. Also ob es beim Training war oder auch rund um die Mannschaft. Für mich war es halt immer eine Geschichte, ja, wie leben wir das, was machen wir, was wollen wir und was sind die Ziele. Und das war eigentlich immer wichtig.
Du bist dann ja zum HSV gekommen Und wir haben da eine sehr interessante Aussage von Günter Netzer gefunden, ja. Genau, der dich zum HSV geholt hat. Du kennst sie, aber ja, wir spielen sie trotzdem.
Ja, versuch mal.
Als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe auf dem Fußballplatz, ich werde jetzt mein Leben nicht vergessen, Rot-Weiß Essen gegen Bayer Uerdingen. Ich habe gedacht, das ist es dann nun, das ist die letzte Verpflichtung deines Lebens. Einen solch lausigen Fußballspieler habe ich auf einem Fußballplatz noch nie gesehen. Da konnte so gut wie nichts. Und da wurde auch nicht hochgespielt, also habe ich seine Kopfballstärke auch nicht bewundern können. Es war furchtbar. Und dann muss man das, sich das mal vorstellen, was der Junge aus sich gemacht hat. Ich habe auf ihn gesetzt, nicht weil er, wie gesagt, ein guter Fußballspieler war, das war er nun wirklich nicht, sondern ich habe aufgrund seiner Charaktereigenschaften habe ich auf ihn gesetzt. Ich habe sofort gesehen, was das für ein Charakter ist. Sowas ist mir sehr, sehr selten passiert in der ganzen Fußballszene. Der sofort anpackt, sofort sich verantwortlich macht, sofort sich kümmert. Und das war seine ganz große Stärke in der Mannschaft. Da war er akzeptiert und er hat angepackt und hat die anderen mitgerissen und am Anfang jedenfalls sehr viel mehr auf diesem Sektor getan als auf dem Fußballplatz.
Dem ist ja an ihm nichts hinzuzufügen. Ne? Ich meine, ohne mich wäre er nicht dieser berühmte Manager geworden. Ja. Ne? Man weiß, was dann passiert wäre in Hamburg. Nein, das war schon, nochmal, das muss man fairerweise sagen, es gab auch Spiele, sag ich, die grottenschlecht waren. Ich denke mal, das habe ich auch gewusst damals. Aber das waren so meine Anfangszeiten. Am Ende des Tages habe ich dann immer gesagt, das war das schönste Kompliment, was ich gekriegt habe. Ernst Happel hat dann zu mir immer Diego gesagt zum Schluss. Ne? Dann habe ich mal einmal mit der Hacke gespielt und das hat auch noch funktioniert, war auch noch ein Tor anschließend. Und nein, deswegen nochmal, ich bleibe einfach dabei. Die ganze Geschichte war eigentlich immer eine fortwährende Entwicklung. Sie ging immer weiter. Ich habe gewusst, was ich konnte. Ich habe gewusst, was ich machen muss. Und am Ende des Tages, und er hat eben auch gesagt, war es einfach eine Geschichte, so wie er mich jetzt geholt hat, auf der einen Seite, wie er mich dann hinterher beschrieben hat, auf der anderen Seite. Aber das war eigentlich das auch, was diese Mannschaft auch gesagt hat. Wir haben füreinander gestanden. Und da ging es eigentlich wirklich darum, sage ich mal, ja, einfach auch zu wissen, was wollen wir, was machen wir, was tun wir. Und wir haben, ich meine, ich kann mich gut erinnern, vielleicht ein Beispiel. Wir hatten gegen Nottingham verloren und haben am Flughafen gestanden. Das war auch Champions League Finale. Also damals Europapokal der Landesmeister, das Finale. Und dann, so wie wir jetzt hier mit der Glasscheibe sitzen, haben wir damals auf der einen Seite gestanden, da war die Glasscheibe und auf der anderen Seite stand leider mein Pokal. Muss ich halt dazu sagen. Und da war der Dietmar Jacobs auch dabei. Und dann haben wir nur da gestanden und gesagt, also eins steht fest, wir kriegen ihn auch nochmal. Das war eigentlich klar zu dem Zeitpunkt, dass wir, unser Ziel war eigentlich klar in der Form. Und das haben wir dann eigentlich auch geschaffen.
Ja, 1980, ne? Ja. 0-1 gegen Nottingham in Madrid. Und dann drei Jahre später habt ihr es geholt.
Man darf ja auch eins nicht vergessen, zum Beispiel so wie ich bin damals aus der zweiten Liga gekommen, zum HSV, Bernd Wehmeyer, dann Plücken war noch dabei, Jimmy Hartwig und Dietmar Jacobs haben wir ein Jahr später geholt. Es waren alles Zweitligaspieler zu der Zeit und wenn man das mal überlegt, mit der Zeit, wie sich das dann entwickelt hat, ich meine, über Dietmar Jacobs brauchen wir auch nicht diskutieren.
Da hat dich Günter Netzer sogar gefragt.
Ja, der hat mich damals gefragt dazu. Dann hat er, du bist nicht ganz normaler, hat er zu mir gesagt. Du schießt in Duisburg zwei Tore gegen den hier drei und dann willst du den als Vorstopper nach hier holen. Aber er hat es dann gemacht.
Genau, er hat dich gefragt, welchen Vorstopper sollen wir holen?
Ne? Naja, also. So ungefähr. Und sag mal Vorstopper, hat er gesagt. Naja. Nein, das sind aber so, ich will eigentlich auch, wichtig war eigentlich dieses Zusammenspiel, ob es jetzt die Spieler waren, ob es der Trainer war, ob es der Manager war, der Präsident damals mit Wolfgang Klein noch. Und das hat eigentlich perfekt funktioniert, muss man halt einfach sagen. Da hat jeder gewusst, was seine Rolle ist. Und bei uns, denke ich mal, war die Konstellation ideal, eigentlich Ivi Čorbat, Branko Cevic, Ernst Happel und dann in Lüttich habe ich dann Raymond Guttals auch noch gehabt. Also ich habe fast nur ausländische Trainer gehabt und bin da also bestens mitgefahren.
Und man kann ja auch sagen, du hast ja ein super Verhältnis zu Günter Netzer, also deswegen auch eben die Worte von ihm natürlich,
Na gut, er ist ja Patenonkel bei meinem Sohn.
Genau.
Also so, das Verhältnis ist schon top.
Und er hat ja auch echt um dich gekämpft, um dich zu holen. Ne? Die Geschichte ist ja auch...
Umsonst gibt's nichts. Also das habe ich ja auch gewusst, das habe ich hier versucht, dir zu erklären. Ja. Und ich meine, auch ab und zu muss man auch Manager arbeiten.
Ja, und er hat gearbeitet für dich.
Er hat gearbeitet.
Obwohl du schon woanders unterschrieben hattest damals.
Obwohl ich schon woanders unterschrieben habe. Aber das muss ich halt dazu sagen, das war dann... Das will ich jetzt nicht weiter ausleben, die ganze Geschichte. Aber es war damals halt eine Geschichte, ganz einfach, wo es eigentlich darum ging, da oder da oder da. Und da waren wir uns nicht einig, Günther und ich. Und da ich ja noch ein bisschen Amateur war zu dem Zeitpunkt, habe ich dann eigentlich irgendwo einen Schnellschuss gemacht mit Frankfurt damals. Und ich konnte normalerweise, zu der Zeit durfte ich eigentlich gar keinen Vertrag unterschreiben. So, und ich wollte eigentlich immer nach Hamburg. Und dann ist er wach geworden und dann bin ich dann nach Hamburg gekommen.
Er hat das dann geregelt.
weil die Frankfurter auch einen Fehler gemacht haben. Sie haben also direkt, es war die Abmachung, weil ich musste mit Essen noch Qualifikation spielen. Und sonst wäre ich sicherlich da nicht mehr rausgegangen aus der Geschichte. Weil normalerweise habe ich immer dazu gestanden, wenn ich irgendwas gemacht habe. Und hier war es halt so. Ich bin dann mit meiner Frau nach Frankfurt gefahren, war eigentlich nicht klar, dass ich den Vertrag da unterschreibe, aber wir waren uns einig. Und dann habe ich ihn aber unterschrieben und dann habe ich auf der Rückfahrt im Auto, obwohl eine ganz klare Abmachung war, Bekanntgabe erst nach den Qualifikationsspielen mit Nürnberg. Und dann bin ich nach Hause gefahren und auf der Autobahn kam dann diese legendäre Meldung im Radio, dass ich in Frankfurt unterschrieben habe. Und damit war eigentlich für mich klar, Frankfurt kommt nicht mehr in Frage. Okay. Also und dadurch ist das mit Hamburg dann zustande gekommen. Der liebe Gott hilft manchmal nach.
Ja, und sehr konsequent.
Sehr geradlinig, ja.
Ganz einfach.
Fußballerische Entwicklung ist das eine. Wie sehr hat sich damals in dieser Zeit auch dein Leben verändert? Also wenn ich jetzt mal nochmal einen Schritt zurückdenke, vom Dachdecker, Abenteuer, Bundesliga, sich da durchgesetzt, Bundesliga-Profi, dann für am Ende war es der Geldkoffer, geschätzte 250.000 D-Mark zum HSV gewechselt. Das macht ja irgendwas mit einem, oder?
Ja, natürlich, klar macht es was mit einem. Ich meine, andersrum in Essen, mein Grundgehalt betrug damals 1800, Grundgehalt im Monat 15.000 Jahresleistungsprämie, D-Mark, wo man merkt. Und das hat man dann aber im Halbjahr aufgestockt, muss man halt auch fairer dazu, ich habe halt Tore gemacht. Und nein, das war sicherlich nicht der entscheidende Faktor, sondern der entscheidende Faktor war eigentlich, der ist leider jetzt im letzten Jahr verstorben, der Gerd Witschakowski. Der hat mit mir zusammen in Essen gespielt und der hat mir gesagt, lange, wenn du wechselst, du musst nach Hamburg. Glaub mir, du passt nach Hamburg, hat er immer gesagt und hat mir das dann irgendwo auch so ein bisschen eingepflanzt, die ganze Geschichte. Und
meint er das spielerisch oder weil der HSV?
Na, ich passe als Typ, insgesamt dahin. Ne? Das war immer so seine Überzeugung. Hat er aber gleich schon im ersten Jahr, wo ich in Essen war, gesagt, du musst irgendwann nach Hamburg. Ich nach Hamburg, stell dir mal, wie soll ich nach Hamburg kommen? Das muss man mal erklären. So, dann bin ich mit Essen, im ersten Jahr sind wir Siebter gewonnen. Im zweiten Jahr sind wir abgestiegen, weil auch viele Leute, so wie Willi Liebsen, sind alle weggegangen. Und dann bin ich aber geblieben, weil ich gesagt habe, die haben mir geholfen, ich helfe denen. Dann habe ich diese 41 Tore gemacht in der zweiten Liga. Und dann war der Wechsel eigentlich klar nach Hamburg. Und das war ja das, was Günther dann erzählt hat, dass er dieses Spiel gesehen hat, wo ich dann vielleicht nicht ganz so gut gespielt habe. Und dann bin ich dann nach Hamburg gekommen. Und das war eigentlich für mich so, dass ich genau gewusst habe, so, und jetzt musst du nochmal anfassen, nochmal machen, nochmal tun. Und ich habe es ja eben schon mal versucht zu erklären, wenn du dann mit Leuten wie Keegan zusammenspielst oder mit so Leuten wie Felix, war ja damals... Vielleicht noch nicht diese große Nummer, aber er war auf dem Weg dahin. So, wenn er genommen, die Leute, die wir eigentlich gehabt haben, auch hinten mit Bullia, mit Nogli, die haben gestanden, oder Rudi Kargus war damals Nationaltorhüter. Wir haben schon eine Top-Mannschaft gehabt, oder Peter Hiedien waren auch wieder welche auf der Außenbahn, der immer mit Tempo, mit dem Ring über links und das war es eigentlich so, dass von Anfang an auch die Chemie gestimmt hat zwischen den Spielern und dann sind wir auch so gestartet. Am Anfang kann ich mich noch erinnern, in dem Jahr war es so, dass am Anfang hieß es immer, Punkte gegen den Abstieg. Ich weiß nicht, ob ihr das so genau wisst. Und dann war es irgendwann schon, ja,
es könnte reichen. Dann waren wir dann aus dieser Geschichte mit den Punkten raus. Dann war ich im November, war ich dann der Fehleinkauf des Jahres so ungefähr, weil ich nur 3 Tore geschossen hatte. Und dann gab es Branko in der Kabine, hat er mich gefragt, mein Junge, was liest du da? Habe ich dann die Bildzeitung gelesen, da hatte ich dann eine 6. Das war ja nicht die beste Note.
Die gab es damals auch schon.
Ja, die gab es damals auch schon. Da hieß es, die Note 6 war ja damals Geld nicht verdient. Ja. Und dann hat der Branko zu mir, hat er mir gesagt, pass auf, mein Junge, brauchst du nicht lesen. Haben Sie keine Ahnung, hat er gesagt. Spielst du bei mir immer so, wie du jetzt spielst? Deine Freund Kiegen hat schon 7 Tore gemacht. Alles du überlegen gelegt. So, damit war das Thema natürlich für mich auch gerettet, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite war ich halt der Typ, ich habe mich ja selber an Toren gemessen. Und mein Ziel war eigentlich immer, dass ich gesagt habe, normal ein guter Mittelstürmer macht 15 Tore in der Bundesliga. Das habe ich in dem Jahr aber nicht geschafft. Das war das einzige Mal, wo ich es nicht geschafft habe. War nur 13. So, und dafür habe ich dann in dem Jahr darauf nachgelegt. Aber der Vorteil war eigentlich, dass wir trotz dieses Umbruch dieser Mannschaft, wenn man überlegt, Keller, Volkert, Steffenhagen, das waren ja alles Nationalspieler, die weggegangen sind. Und wir sind dann wie Phoenix aus der Asche am Ende des Jahres dann wirklich überzeugend deutscher Meister geworden. Und da muss man einfach sagen, und das hat die Mannschaft eigentlich, und das war für mich immer wichtig. Für mich ging es nicht darum, sagen wir, irgendetwas zu erreichen oder zu machen, sondern immer wieder zu bestätigen. Es ging von einem Spiel zum anderen und du musst es immer wieder bestätigen. Und diese Mentalität, sage ich jetzt mal, zum Beispiel Dietmar Jakobs hat die gehabt, Hidien hat die gehabt, der Peter Nogl hat sie gehabt, Magath hat sie gehabt. Die haben ja eine, und Kevin Keegan war eigentlich der eigentlich vorweg, wenn du überlegt, dass der kleine Knoten, was der marschiert ist, was der gelaufen ist, was der getan hat und wie der auch im Umfeld sich eigentlich dargestellt hat, wie der sich verkauft hat. Der war auch vom Typ her so, jeder mochte ihn, jeder nahm ihn. Und ich habe nicht gesehen, dass er irgendwo mal nicht ein Autogramm unterschrieben hätte oder nicht mit jemandem gesprochen hätte. Das war eigentlich so, dass wir es wirklich gelebt haben, die Geschichte. Und es hat eigentlich riesig Spaß gemacht. Und das war, glaube ich, auch der Schlüssel damals in den 5 Jahren.
Ja, du hast über genau diese 5 Jahre mal gesagt, beim HSV hat alles gepasst. Das konnte man gerade gut raushören. Und ein Name ist auch schon gefallen, von dem wir jetzt auch noch eine Frage und einen Einspieler haben.
Hallo Horst, ich habe gehört, du bist im HSV-Podcast. Dann erzähl mal den Zuhörern die Geschichte, wie wir Hermann Rieger mit einer Autogrammstunde zum neuen Auto verholfen haben. War ja auch deine tolle Idee. Habe ich bis heute nicht vergessen. Liebe Grüße aus Quickborn.
Ja, super. Dankeschön.
Peter Hidien.
Ja. Was? Digge. Nein, das war damals so, der Hermann hat den alten VW. Wirklich so ein Knatterding, was wirklich auseinanderfiel. Und Hermann war, weil ich ja eben gesagt habe, auch von den Typen her charakterlich, wie das eigentlich gepasst hat. Der Hermann ist ja auch mit uns gekommen, auch neu aus München. Und ich weiß nicht, wo Günther den hergeholt hat, aber das war eigentlich so das beste Stück mit, was er wirklich gemacht hat. Und der war von Anfang an eigentlich so, er war für alles da. Du hast auch sofort gemerkt, die Chemie passte, die Art passte, es passte eigentlich alles. So, und dann war so nach längerer Zeit das Thema, wie das Theater mit Hermann gab, mit seinem Auto, und dann wieder gejammert und hin und her. Und habe ich dann gesagt, haben wir dann damals so lange überlegt, was machen wir, haben wir mit ihm eine Wette abgeschlossen. Ich sage, wir schließen eine Wette ab, die er nicht verlieren konnte. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie sie war. Und dann habe ich mit ihm gewettet. Sein Auto gegen Mercedes, wenn er gewinnt. Die größte Angst war, dass er sein Auto verliert. Dass er gar kein Auto mehr hat. Ich kann es mir vorstellen. So. Und die Wette war am Ende so, dass er sie dann am Ende überhaupt nicht verlieren konnte. Erstmal haben wir ihn glauben lassen oder gehen lassen, dass das so ist. Dann haben sie gesagt, dann sind wir hergegangen und haben ihm den Schlüssel abgenommen. Und dann haben wir eine Autogrammstunde gemacht bei Mercedes. 2 Stück, die ganze Mannschaft. Am Samstag die einen da, am Sonntag die anderen da. Das war so ein Wochenende. Und dafür haben wir dann dieses Auto nachher das Auto gekriegt. Und dann haben wir Hermann dieses Auto überreicht. Hermann natürlich dann, als er den Schlüssel abgeben musste, glaube ich, gesagt, muss halt zu Fuß gehen, kann es auch nicht ändern. So, dann haben wir ihm irgendwann die Katze aus dem Sack gelassen, haben ihm den Schlüssel gegeben. Dann haben wir gesagt, da ist ein Schlüssel. Hat er geguckt. Mit dem Mercedes-Schlüssel da. Und dann ist er abmarschiert. Und Hermann war ja auch dann immer nah am Wasser gebaut. Da haben wir wirklich, ja, ich denke mal, nein, es war,
es war einfach eine Geschichte, wo du einfach sagen musst, jeder hat dazugestanden, jeder hätte, ob ich das jetzt war oder nein, wir haben es ja schließlich alle zusammen gemacht auf der anderen. Und jeder hat es wirklich für Hermann getan. Und Hermann hat es wirklich doppelt, dreifach, wie du willst, zurückgezahlt. Aber nochmal, diese Geschichten, ob das jetzt mein Sohn war, wenn der mal was hatte, ist Hermann da hingefahren, ob du zu Hause gelegen hast, egal wer das war, der ist nachts aufgestanden, der kam, das hat er ja bis zu seinem Tode gemacht in dieser Art und Weise. Und ich denke, er ist ja nicht umsonst hier, also wirklich die absolute Hausnummer gewesen immer. So, und ist sie immer noch. Und das war eigentlich auch wirklich sein Verdienst, was er da gemacht hat. Also das war für uns, war das ein Spaß auch. Und wir waren ja froh, dass der jetzt endlich vernünftig Auto fahren konnte.
Aber für dich war es auch immer selbstverständlich, für die anderen da zu sein. Und es gibt auch noch Geschichten, dass du auch noch mal bei jemand anders angepackt hast, der ein Problem hatte, auch nicht nur auf dem Fußballplatz.
Aber nein, darum geht's ja auch nicht. Auf der anderen Seite sage ich jetzt mal, wenn du irgendwo helfen kannst oder wenn du, hast du auch eine Verpflichtung, glaube ich, ganz einfach. Ich meine, ich bin den Leuten heute noch dankbar, wie sie mich hier genommen haben. Ob das jetzt hier in Essen war oder nachher hier in Hamburg. Also ich habe eigentlich nur Top-Zeiten erlebt bis heute. Und wie man mich hier aufgenommen hat und mitgenommen hat, also es war für mich eigentlich klar, dass ich immer hier oben irgendwo landen werde oder bleiben werde. Ob es jetzt ein bisschen weiter nach Niedersachsen ist oder ein bisschen weiter nach oben ist, spielt eigentlich gar keine Rolle, sondern die ganze Art und Weise. Und zum anderen kam alles, was, sag ich mal, was diese Stadt Hamburg rundherum mit Schleswig-Holstein, Niedersachsen zu bieten hat, kommt mir eigentlich entgegen, ob es die Nordsee ist, Ostsee ist, ob es Lübeck ist, ob Hamburg ist oder sonstiges. Das passt eigentlich. Und
auch mit der Art der Menschen.
Ja, hier. Ja, das meine ich ja damit auch. Ne? Und da hat es auch nie Probleme gegeben. Ich habe ruckzuck damals hier Freunde gefunden. Wir haben auch viele Leute gefunden, die uns unterstützt haben, die uns geholfen haben. Meine Frau kam ja auch mit den beiden Kindern rüber. Also das war ja dann auch nie alles so einfach am Anfang. Und und kann man sich ja auch ausrechnen. Dann ist es vielleicht bei mir auch nicht so gelaufen und es hat auch Zeiten gegeben, aber ich habe meinen Kopf nie in den Sand gesteckt, aber wo du beißen musstest, wo du kämpfen musstest, ne? Nachher auch immer Erfolg, es war ja immer jedes Spiel, jeder wollte dich schlagen, musstest du auch immer dagegen halten. Es war halt immer wieder eine Geschichte, wo du dagegen halten musstest oder mitgehen musstest und das ging eigentlich gemeinsam am besten. Und was du eigentlich sagen musst, und das war ja das eben, wo er mit seiner Frage angekommen ist, wie hat sich das entwickelt, was ist da gelaufen? Da kommt der Bauer vom Lande, hätte ich jetzt bald gesagt. Und dann geht das immer stetig nach oben. Man darf aber eins nicht vergessen, ob das jetzt Essen war, Hamburg war, nachher Lüttich war. Das rennt natürlich wie im Fluch. Ja, da kommt die Nationalmannschaft, kam dann noch dazwischen, 80. So, dann hast du da nochmal was gehabt und dann wurde die Zeit immer für dich oder sagen wir für mich, wurde immer schneller. So, dann ging das von einem Spiel zum anderen. Es war manchmal, du hast auswärts gespielt, bist gar nicht nach Hause gefahren, bist gleich von da aus zur Nationalmannschaft gegangen. Dann kamst du eigentlich wieder zurück am Mittwoch abends, dann war es nachts, dann hast du geschlafen, aber Donnerstag, manchmal waren Freitagabend auch die Spiele, dann warst du auch schon wieder im Trainingslager. Also manchmal hast du dich dann wirklich gefragt, egal wo du warst oder hinterher kam ja oft die Frage, boah, wo ihr überall wart, was ihr alles gesehen habt. Ja, also Flughafen, Hotel, Platz, Flughafen und nach Hause. Das haben wir gesehen, ja. Da waren natürlich viele Sachen dabei, die einfach dann wie im Fluch auch durchgereicht wurden. Ne? Meine Frau hat mal gesagt, ich habe irgendwann mal gesagt, jetzt bin ich 30 Jahre oder 35 Jahre verheiratet. Ja, sagt sie, du nicht, du warst ja 15 Jahre nicht zu Hause. Ne? Das ist die andere Seite der Medaille dann. Aber wie gesagt, das ist dann dieses einfache Zusammenspiel auch da wieder.
Wir haben auch noch mal ein Beispiel.
Ja, das ist das richtige Stichwort gewesen. Fliegen und hin und her hetzen.
Genau, von einem ehemaligen Mitspieler. Und da wollen wir mal reinhören.
Hallo Horst, ich habe gehört, du bist im HSV-Podcast.
Wehmeier.
Da habe ich mal eine Frage, vielleicht kannst du dich noch dran erinnern. Ich weiß noch, wir haben nach der ersten Meisterschaft 79 die Vorbereitung für die darauffolgende Saison teilweise in Südkorea absolviert, sind dann zurückgekommen aus Korea und sind anschließend direkt in ein Trainingslager nach Quickborn für eine Woche. Wir haben dann aber im Rahmen dieses Trainingslagers einen legendären Teamnachmittag gehabt. Kannst du dich daran noch erinnern?
Ich kann mich erinnern, Wehmeier. Ja, wir hatten eine Einladung vom Iko Buljan, hatte Hauseinweihung. Und da waren wir dann da mit Branko, mit allen drum und dran. Und dann ist das am Ende ein bisschen ausgeartet, muss man halt dazu sagen. Aber es war ein toller Tag, muss man halt dazu sagen. Obwohl wir natürlich alle ein bisschen gestresst waren, sage ich jetzt mal, das hat dann alles gerettet. Weil kann sich jeder, glaube ich, ausrechnen. Wir waren in Korea, haben dort oben gespielt, dann sind wir zurückgekommen, mussten gleich wieder weiter ins Trainingslager. Und dann haben wir Gott sei Dank diese Teambildungsmaßnahme dazwischen gehabt. Aber die will ich jetzt nicht erzählen, wie die ausgegangen ist.
Okay, Teambuilding-Maßnahme auf jeden Fall.
Sie hat wirklich gepasst, das musste eigentlich sein, das hat da reingepasst. Gut, es wurde dann eben halt auch was getrunken, dann gab es auch ein bisschen Schnaps und hin und her. Und zum Schluss waren wir ein bisschen lustig, haben dann im Bus gesessen und haben gesungen. Ne, das ist dann auch dabei rausgekommen. Deswegen sage ich, Teambildungsmaßnahme war überragend.
Man merkt, es ist ganz besonderer Spirit damals in der Mannschaft gewesen. Ja. Wenn du das auf die heutige Zeit überträgst einmal, ist das heute noch denkbar, dieses wirkliche Bild von den 11 Freunden, oder sind wir da einfach mittlerweile in einer anderen Zeit?
Oh, ich glaube schon. Also ich bin davon überzeugt, dass es geht. Ich hab die Erfahrung gemacht, selbst mit jungen Spielern, wenn ich jetzt mal Olympia nehme, nur mal als Beispiel. Es war eine Mannschaft, die ja eigentlich nie zusammengespielt hat in dieser Form. Sie musste halt neu gestaltet werden. Und da ging es eigentlich darum, wen nimmst du mit, was brauchst du an Spielern? Zum Beispiel die beiden Benders, Petersen zum Beispiel. So, das waren Charaktertypen in der Form. In der Mannschaft selber war der eine oder andere auch noch, mal außer Martin Max zum Beispiel und so weiter und so fort. Da waren einige dabei, wo du sagen musst, die so eine Mannschaft auch, sagen wir, der Mannschaft was geben können, auch einfordern machen und die auch immer wieder hingucken. Und das war an für sich auch der Schlüssel, warum wir eigentlich so weit gekommen sind, weil wir sind im Finale, wir hätten es ja eigentlich auch verdient gehabt, das Finale zu gewinnen, aber ich habe immer gesagt, ja, wir haben ja Gold nicht verloren, sondern wir haben eigentlich Silber gewonnen und das war eigentlich so der Schlüssel nachher auch, dass das eigentlich komplett eigentlich zusammen, jeder hat füreinander gestanden, auch der ganze Staff. Und wenn man dann so gesehen hat, was da eigentlich alles möglich ist, das war gleiche, muss ich halt dazu sagen, jetzt mal nur als Beispiel, die beiden Benders waren da auch wieder dabei, war bei der U19-Europameisterschaft, war genau das gleiche. Und ich habe immer das Glück gehabt oder immer versucht, auch Spieler zu finden, die Verantwortung für andere übernehmen. Und das war eigentlich immer so ein bisschen der Schlüssel bei der Geschichte. Und die Frage ist dann halt einfach, inwieweit sind die dann auch bereit, untereinander einfach mal, sag ich mal, Klartext zu reden, dass man da auch mal wirklich hergeht. Es geht ja eigentlich, sie haben ja alle das gleiche Ziel. Sie wollen ja alle gleich dahin oder irgendeinen Titel gewinnen oder sonstiges. Aber die Frage ist, was sind wir da bereit für zu tun, die Geschichte? Und glaube ich, da, wenn sich jeder einordnet und genau weiß, was seine Stärken sind. Und in der heutigen Zeit ist es vielleicht, oder es wird dann immer so dargestellt, auch wenn es dann größere Kader sind, als zu unserer Zeit waren. Wir waren meistens 18, 20, heute hast du ja teilweise 25, 26, 27 Spieler. Und bei uns war es halt so, dass, sage ich jetzt mal einfach, du hast immer so einen Stamm gehabt, 12, 13, 14 und dann hast du so 3, 4 Junge dahinter gehabt. Und das hat sich dann vielleicht ein bisschen schneller gefügt auf der einen Seite und vor allen Dingen die Alten haben dann immer die Jungen an die Hand genommen. Und das ist ja das heute, wo man einfach sagen muss, was man sich eigentlich immer wieder wünscht, dass die Alten vielleicht die Jungen ein bisschen früher mitnehmen und die Jungen dann diese Euphorie da reinbringen und machen und tun. Das ist dann immer so ein Zusammenspiel in der Geschichte und da glaube ich schon, ja, da bin ich mir ganz sicher. Nein, die Frage wird einfach sein, es ist ja abhängig vom Erfolg, musst du ganz einfach sagen. Ich meine, gehen wir davon aus, nehmen wir ein Beispiel. Wenn die Bayern nicht in dieser Form da Zusammenhalt hätten, hätten sie die 6 Titel sicherlich nicht gewonnen. Da passt eigentlich alles zusammen, auch wenn mal hier ein bisschen Störfaktor ist oder da einer. Aber vom Grundsatz her, die Mannschaft in sich, der Trainer, wenn der Hermann Gerland dazu redet, das sind auch Typen, die alle eine Mannschaft führen können, die eine Mannschaft anleiten können. Das sind dann diese entscheidenden Faktoren, sag ich mal, die von außen noch dazukommen. Aber ich sag mal, der Kern muss eigentlich aus der Mannschaft kommen.
Wie hast du die gefunden in deinen Mannschaften? als du sie zusammengestellt hast. Da waren dann ja auch keine Alten in den Jugendnationalmannschaft, die waren ja ein Jahrgang, aber es gab ja trotzdem Führungsspieler. Die erkennt man vom Anfang einfach?
Ja, die Frage ist ja halt einfach nochmal, bei mir ist es ja absolute Elite dann gewesen. Dann hast du aus ganz Deutschland aussuchen können, wählen können, machen können. Das ist dann auch eine Rücksprache immer gewesen, was die Trainer angeht. Ich habe mit den Trainern geredet, ich habe einfach mit anderen Spielern auch gesprochen, habe meistens die Spieler auch gefragt, sag mir doch mal einen linken Verteidiger, sag mal einen rechten, weil für mich war es halt immer wichtig, dass die Spieler mir auch mal gesagt haben, wo spielen sie nicht gerne gegen oder wen sehen sie eigentlich da. So. Und darfst ja eigentlich auch nicht vergessen, ich kriege die Spieler meistens, die ersten Spieler habe ich immer zu sehen gekriegt beim DFB, da waren sie 14 Jahre im Schülerlager. So, dann hast du den kontinuierlich den Weg der Entwicklung auch teilweise gesehen, verfolgen können. Und am Ende des Tages, wenn sie dann bei dir ankam, hast du eigentlich schon mal einen guten Überblick immer gehabt. Und für mich ging es halt eigentlich immer darum, ich habe immer meine Spieler gefragt, was wollte eigentlich? Wo wollte hin? Was wollte machen? Und dann habe ich sie an ihren eigenen Ansprüchen oft gemessen. Die Frage ist ja ganz einfach, ja gut, es ist ja immer leichter, wenn du sagen kannst, hör zu. Du hast gesagt, so und so und so. Und dann mach. Und das war eigentlich das am Ende des Tages. Ich kann ihn immer, und das war für mich wichtig als Trainer, dass ich immer versucht habe, den Jungs oder überhaupt meinen Spielern immer was an die Hand zu geben, was eigentlich funktioniert. Weil ich glaube ganz einfach, wenn du ihm was an die Hand gibst, was funktioniert, was geht, und sie merken, es funktioniert, dann machen sie es. Dann nehmen sie es dir auch ab. Und das ist eigentlich der entscheidende Faktor. Wenn du bei jungen Spielern vor allen Dingen mit Sachen kommst, die sie nicht auf die Reihe kriegen oder die einfach nicht funktionieren in der Form, dann hast du höchstwahrscheinlich nachher ein Problem. Aber das Entscheidende bei der ganzen Geschichte ist, glaube ich, am Ende des Tages, wenn man sich wirklich mal die Mühe macht und sich da hinsetzt und mit den Jungs das auseinanderklamüsert, dass man am Ende des Tages wirklich sagen kann, okay, du hast mir gesagt so und so und so, dann zeig's mir. Weil das Entscheidende ist halt einfach immer, du musst als Trainer belegen, genauso wie als Spieler. Und ich glaube, das ist dieses Zusammenspiel, was sich dann daraus ergibt. Und ich denke mal, und dann kommen wir wieder auf den Punkt, wenn du das ehrlich miteinander tust, dass du auch zu deinen Spielern stehst, die Spieler dann letztendlich auch zu dir stehen, dann bist du eigentlich auf dem richtigen Weg, weil dann kannst du auch erfolgreich sein.
Du hast viel mit dieser Eigenverantwortung gearbeitet. Ja. Kannst du da nochmal ein Beispiel nennen, wie man es denen klar macht auch?
Das ist einfach eigentlich. Ich meine, ich mache alle Türen auf. Wenn ich schon sage, oder ich habe auch immer, oder machen wir es mal andersrum. Ich habe den Spielern immer von Anfang an gesagt, der ganze Staff, der hier ist, alle, die da sind, sie werden alle für euch arbeiten. Aber das müsst ihr euch verdienen. Das wird es nicht umsonst geben. Nochmal. Und ich habe auch den Spielern immer versucht zu erklären, dass sie auf der einen Seite Egoisten sein müssen. Weil sie müssen ja auch zu ihrem Recht kommen. Das ist ja also. Aber, und jetzt kommt wieder dieser Weg, den ich eben schon mal beschrieben habe, am Ende des Tages, die anderen können alle ohne dich spielen. Du kannst nur nie ohne die anderen spielen. Das musst du eigentlich wissen. So, und hier geht es dann einfach darum, einfach auch mal zu hinterfragen. Ich meine, bei jungen Spielern auch, wenn ich dir sage, okay, ich mache alles, ich tue alles, aber ich werde nicht nach München kommen, wenn du einen Platten am Auto hast und wechsel dir den Reifen. Das werde ich nicht tun. Ne? Sondern, dass es eigentlich darum geht, was kann ich selber beeinflussen? Was muss ich tun? Oder was mache ich da? Und das sind eigentlich diese Dinge, wo ich dann einfach glaube, nachher am Ende des Tages, wenn du sie dann auch daran misst und wenn du sie mitnimmst, dann bist du eigentlich schon einen ganzen Schritt weiter. Das Entscheidende wird halt einfach sein, am leichtesten ist immer dann, wenn du gewinnst. Das darf man auch nicht vergessen. Nur, das Entscheidende ist aber auch, und das ist eigentlich das, was ich mir dann auch immer auf die Fahne geschrieben habe, du kannst dich jetzt hinsetzen und kannst zufrieden sein, aber du musst eigentlich jetzt schon anfangen zu überlegen, was musst du tun, damit es besser wird. Und nicht, wie kann ich das halten? Das hat mich eigentlich nie interessiert. Mich hat immer interessiert, wie geht's besser, wie geht's weiter? Wie kann ich es bestätigen? Und das sind eigentlich diese Dinge, wo ich einfach glaube. Und da ist auch jeder selber gefragt. Das musst du halt ganz einfach sagen. Die Frage ist halt einfach, ob man das den Jungen auch richtig klar gemacht hat immer wieder. Und das ist eigentlich so der Punkt, wo ich eigentlich glaube, da ist viel drin. Und was ich eigentlich glaube in der Ausbildung, grundsätzlich so, was junge Spieler angeht, es geht nochmal, dieses Wort Spielen ist für mich eigentlich wichtig, dass wir spielen, dass wir selber probieren, dass wir machen, dass wir irgendwann auch merken, das geht nicht, das geht, dann die Hilfen von außen, von uns, ne, ob es jetzt Trainer, Physio oder wer es ist, auch immer, dass wir ihnen da die Hilfen geben. Und die Hilfen gehören genauso, sage ich jetzt mal, im Umfeld dazu. Genauso wie auf dem Trainingsplatz oder im Spiel nachher letztendlich.
Sprichst das Spiel an. Welchen Faktor macht Spaß aus? Du hast mal gesagt, Lachen ist der Schlüssel zum Erfolg.
ja, wenn was, na, natürlich, wenn ich merke, ich kann ein Spiel dominieren, ich gehe auf den Platz und bestimme. So, das ist ja die Kunst des letztendlich. Wenn er heute, vielleicht an dem einfachen Beispiel, wir sind zu meiner Zeit oder beim HSV, und wenn man heute Bayern München vergleicht, dagegen, sage ich jetzt mal einfach, die gehen auf den Platz und bestimmen von Anfang bis Ende. Es wird Spiele geben, wo mal der andere das besser ist. Aber es wird nicht so viele Spiele geben. Es wird vielleicht mal eins geben oder zwei oder drei. Aber viel mehr wird es nicht geben. Und da ist eigentlich die Frage, jetzt komme ich wieder an den Punkt. Die Frage ist halt einfach, was kann ich nicht? Kann ich das oder kann ich es nicht? Da muss ich mich halt dran messen lassen. Und ich glaube ganz einfach, dass du das Ziel haben musst, auf den Platz zu gehen und zu bestimmen, was da passiert. Dass ich sage, was der Gegner darf und was er nicht darf. Da ist die Frage ist halt einfach, ich meine, in der heutigen Zeit geht es um Taktik, es geht um dies, es geht um jenes. Für mich geht es, sage ich jetzt mal, in der Form habe ich auch immer gesagt, früher schon, für mich geht es nicht so sehr um die Taktik. Für mich geht es eigentlich darum, was kann ich spielen, was kann ich machen, was kann ich beeinflussen, dass der Gegner das machen muss, was ich will. So, und dann bin ich eigentlich der Gewinner. So, und dazu gehört einfach, ich brauche gute Spieler, glaube ich schon klar. Zum anderen, um einfach mal einen doofen Spruch zu sagen, du musst den Ball schneller bewegen, als die anderen laufen können. Ist ganz einfach. So, das sind ja alles so Dinge, die einfach damit reinpassen, reingehören. Aber es gibt auch Dinge, wenn du keinen Ball hast, musst du halt laufen, um den Ball zu kriegen. So, das sind ja nochmal, das sind ja einfache Floskeln, aber sie verändern sich nicht. Sagen wir andersrum, der Platz hat sich von meiner Zeit bis heute nicht verändert. Es hat sich einiges verändert, dass da mehr Bälle liegen, dass du direkt einwerfen kannst, dass du sofort spielen kannst, dass der Torwart nicht mehr den Ball festhalten kann und. Das sind alles Dinge, die das Spiel schneller gemacht haben, was ich ja ohne weiteres zugebe. Aber am Ende des Tages musst du halt wissen, was kann ich auf diesem Platz veranstalten? Was will ich veranstalten? Wie kann ich bestimmen? Wie kann ich machen? Und das ist eigentlich der Anspruch, den ich immer habe. Dass ich in erster Linie mich auf mich selber konzentriere. Klar werde ich meinen Spielern sagen, was kommt da auf mich zu oder was ist da drin. Aber das kann ich im Training machen. Ich kann ihnen im Training das anbieten. Und wenn ich da weiß, wie ich da auflaufen will und was ich spielen will, werde ich das ja trainieren. So, und dann werde ich die andere Mannschaft, die ich dann habe, auf dem Trainingsplatz höchstwahrscheinlich in der Formation spielen lassen oder mit den Mitteln spielen lassen, die mir der Gegner anbietet. Das sind ja alles so Dinge, die kannst du eigentlich trainieren.
Hört sich sehr viel auch einfach an, wenn man
ist ja Fußball, so ist ein einfaches Spiel.
Man muss das natürlich aber auch genauso rüberbringen können. Wann hast du denn eigentlich auch so festgestellt, dass es für dich in die Trainerlaufbahn weitergeht nach deiner aktiven Karriere?
Ja, aber festgestellt habe ich es eigentlich nie. Ich habe es einfach gemacht. Festgestellt, klar, ich habe vielleicht den Vorteil gehabt, damals, als ich in Lüttich war, wurde ja dieser Skandal aufgedeckt in den Jahren davor, und dann waren bei mir auf einmal sämtliche Spieler gesperrt. Heinz Gründel und ich, wir waren noch über kein Trainer, nichts mehr. Und dann haben wir das Glück gehabt, Heinz und ich, dass wir mit unserer U19 die restliche Saison die 8 Spiele oder 9 Spiele machen oder 10 Spiele machen mussten. Wir sind sogar noch ins Pokalfinale gekommen, was wir dann leider verloren haben in der Verlängerung. Und in der Meisterschaft hat uns nahe, glaube ich, 1 oder 2 Punkte gefehlt. Wir waren zwar vorne, aber das konnten wir eigentlich nicht halten. So, und dann bin ich ja in dem Jahr auch noch da geblieben darauf. Und da war eigentlich diese Geschichte, Luis Pilot ist damals gekommen, das ist ein Torwart gewesen, der Jahre vorher mal, der war jetzt mittlerweile Trainer, bei Standard im Tor gespielt hat. Und der, dadurch, dass ich bei Standard oben auf der Anlage gewohnt habe und ich immer damit das freiwillig noch zum Training gegangen bin, kannte ich eigentlich die ganzen Jungen. So, und da war es dann halt kein Problem, die Jungs damit an die Hand zu nehmen, und so wurde ich dann, ja, ich will jetzt nicht sagen, da Co-Trainer, aber so, es war so in der Richtung, dass ich die Jungs da immer mit dem Luis Pilot dann zusammen, die Jungen da immer aufgeklärt habe, was sie machen müssen, was sie tun müssen, wie es laufen soll, wie es gehen soll. Und das war eigentlich so, da hast du gemerkt, das war das Gleiche hier auch, ob Thomas van Heesen damals, die hast du alle mit an die Hand genommen, die Jungen. So, und richtig gemerkt habe ich es eigentlich in der Zeit, wo ich war ja dann nach meiner Karriere als erste Station in Essen als Trainer und habe dann auch den einen oder anderen Jungen damit reingenommen, dann kam mir Willi Landgraf noch dazu. Und den habe ich damals aus der A-Jugend, ja, als 18-Jähriger aus der A-Jugend geholt. Dann hat er bei mir oben gespielt. Und du hast eigentlich gemerkt, dass du mit den Jungen eigentlich immer, du kriegst immer, und das war immer mein Vorteil dabei, wenn du sie mitnimmst, du kriegst es immer wieder zurück. Und das war, das hat sich dann über die Jahre eigentlich so entwickelt.
Einen hast du in Essen auch mitgenommen in dein Trainerteam und von dem hören wir jetzt mal was.
Hallo Horst, hier spricht Peter Neururer. Meine, dass ich dir alles zu verdanken habe, was mit Sport zu tun hat,
das
weißt du wahrscheinlich auch, das weiß hoffentlich die ganze Welt. Mein Dank dafür nochmal. Aber eine Frage habe ich noch an dich. Warum hast du mich nicht direkt rausgeschmissen, als ich damals in unserem ersten Trainingslager auf Mallorca morgens um 7 Uhr oder 7:30 war es vielleicht, den morgendlichen Lauf verpasst habe als Co-Trainer und mit Stollenschuhen unten in der Lobby auf dich gewartet habe? Ich weiß noch bis heute, dass ich grün, blau und in allen Farben dieser Welt angelaufen war vor Peinlichkeit. Ich weiß noch bis heute, dass ich dir dankbar sein muss, dass du mich nicht rausgeschmissen hast. Die Frage ist nur, warum hast du es nicht getan? Teil's mir bitte mal mit. Viel Spaß noch, alles Gute, dein Peter. Ciao, ciao.
Na gut, ich meine, die Frage kann er sich selber beantworten. Ich meine, er kennt mich ja gut genug. Nein, es geht eigentlich darum, sage ich jetzt mal, jeder macht Fehler und ich meine, jeder hat ja auch eine zweite Chance verdient. Ich meine, diesmal war es jetzt keine zweite Chance, sondern es war halt einfach eine Geschichte. Ich habe auch schon mal verschlafen, ich kenne das. Also so ist das ja noch nicht, unfehlbar sind wir alle nicht und dann deswegen war es da für mich kein Thema.
Ein Joker hat jeder.
Und du hast einen Joker hat jeder immer, ja. Aber der Joker darf nicht so oft genommen werden.
Okay. Und Peter Neuro hast du vorher im Trainerlehrgang kennengelernt?
Den Namen kennen ja, das war so, ich habe ihn damals als Co-Trainer in Essen dazugenommen. Weil es war für mich natürlich auch schwierig, auf der einen Seite, sag ich mal, eine Fußballlehre zu machen, auf der anderen Seite dann eine Bundesliga-Mannschaft zu trainieren. Und dadurch, dass ich ihn jetzt kannte von der A-Lizenz her, habe ich gewusst, was das ist für ein Typ. Und habe gewusst, für mich war es jetzt halt wichtig auch, was kann ich trainieren, was kann ich nicht trainieren. Also zumindest, was die konditionelle Geschichte anging. Fußballerisch war es nicht das Problem. Und deswegen war es eigentlich ganz gut. Wir haben uns da gut ergänzt, muss ich halt dazu sagen. Und am Ende waren wir auch ganz gut erfolgreich in dem Jahr.
Du hast nach deiner Station in Essen auch nochmal mit Ernst Happel zusammengearbeitet, wirklich bei Swarovski. Wie hat er dich geprägt und weiterentwickelt auch als Trainer?
Tja, ich meine, durch die Zeit in Hamburg musst du halt einfach sagen, das war für mich, ich meine, ich habe ja die anderen Trainer vorher gehabt, die beiden, aber der war zu dem Zeitpunkt eigentlich für mich der richtige Trainer, weil die Art und Weise, Fußball zu spielen, offensiv ausgerichtet und dann auch in dieser Form, das war eigentlich das, was mir immer so am besten gelegen hat, muss ich halt dazu sagen. Und zum anderen war ja jemand genau wie Ivic Horvat am Anfang, sag ich mal, der nicht viel geredet hat, der eigentlich gemacht hat. Den haben sie mir ja hingestellt als Grandler. Bei uns war der ja genau das Gegenteil. Wir haben mit dem so viel Spaß gehabt. Und für mich war es nachher in Innsbruck nochmal so, dass ich das Glück gehabt habe, mit ihm nochmal fast 2 Jahre zusammen gemacht habe, wo ich als Co-Trainer bei ihm war. Und dann ist er ja zum ÖFB gegangen und ich habe dann in Innsbruck das Jahr weitergemacht. Und nein, das war natürlich eigentlich... Was Bestes kann ja eigentlich nie passieren, muss ich halt dazu sagen. Wir haben eh hier schon ein Verhältnis gehabt, wo sie immer gesagt haben, ja, Vater und Sohn. Was eigentlich, wir waren von Anfang an Freunde. Er hat mir damals mal, ich weiß gar nicht, irgendwann hat er mir das Du angeboten. Da habe ich immer gesagt, Dritter, solange ich spiele, ist das eigentlich schlecht. Dann mach, wie du willst, hat er dann gesagt. Dann war es halt auch eine Verbindung. Ich habe meine Kinder oft sonntags morgens mit zum Training gebracht. Die waren da hinten am Platz und anschließend waren die im warmen Wasserbecken. Dann hat er mit denen im warmen Wasserbecken herumgemacht und getan. Und das hat sich dann eigentlich alles so, sage ich mal, in diesem Verhältnis zusammengefügt. Meine Kinder konnten den unwahrscheinlich gut leiden, sage ich jetzt mal, in dieser Form, auch nachher in Innsbruck. Dann haben sie mit ihm oben auf der Alm rumgeturnt und gemacht und getan. Oder er hat ihnen die Tickets besorgt, das für Skilaufen und. Und das war eigentlich so eine Geschichte auch zwischen den, in Innsbruck vor allen Dingen auch zwischen den Familien. Meine Frau war ja auch mit. Und das war eigentlich, Vater-Sohn war es nicht. Aber wir waren eigentlich gute Freunde. Und das hat eigentlich immer geholfen. Sag ich mal, wenn irgendwas war, hattest du immer noch mal jemanden oder so wie Günther war das Gleiche. Die sind ja alle geblieben, wenn man das so will. Hinterher auch als Freund, das ist ja nicht nur immer nur, wenn er mit zusammengearbeitet hat, sondern auch dazwischen. Ich wäre normalerweise, ich hätte gerade meinen Vertrag in Wolfsburg unterschrieben, sonst wäre ich schon 2 Jahre vorher dahin gegangen. Dann hätte ich also schon 98, 2000 in dem Bereich, dann wäre ich da schon damals gewesen. Aber wie gesagt, nein, Ernst Happel war sicherlich einer für mich, der zum richtigen Zeitpunkt kam, wo ich viel gelernt habe, wo ich mitgenommen habe. Aber ob Happel, Cevic oder Horvath oder Guthals, du kannst sie nicht kopieren. Du musst eigentlich immer wieder versuchen, sag ich mal, authentisch zu bleiben, zu gucken, was hilft dir weiter, was kannst du mitnehmen, was kannst du davon gebrauchen. Was mich also bei Ernst vor allen Dingen fasziniert hat, war diese Gelassenheit. Weil ich war ja doch immer, wenn das dann, sag mal, in der Verantwortung warst und du hast die Spiele gehabt, dann warst du doch schon. Und bei ihm war immer so, du kannst genau sehen, der hat abgewogen, hat gemacht. Ich kann mich erinnern, auch beim, war ja vorher als Spieler nicht so, aber wo ich dann dahin war, oben da, war das immer, hat er gesagt, wenn du siehst, dass das nicht läuft, ja, sag ich, dann muss ich halt wechseln. Nee, sagt er, ja, wechseln musst du schon. Musst du vielleicht die Position nur wechseln. Ja, und das waren so für mich so Dinge immer, dass er oft manchmal schon Spiele oder seine Spielen so aufgestellt hat, also zumindest in Innsbruck war es so, so aufgestellt hat, dass er dann immer noch mal die Möglichkeit hatte, ein typischer Wechsel war eigentlich immer, den Sechser zu nehmen, nach hinten zu stellen und den von hinten wieder rauszunehmen nach vorne oder eben halt von rechts nach links zu wechseln oder dass wir einen Zehner hochgewechselt haben, den er dann zurückgenommen hat, dann auf Sechs und so weiter und so fort. Und für ihn war es halt einfach immer wichtig, dass die Mannschaft in sich auch nochmal verändern konnte. Ne? Und das haben wir eigentlich mit den jungen Spielern wirklich die 2 Jahre eigentlich ziemlich perfekt gemacht damals. Und das waren so Sachen, wo du dann im Nachhinein auch immer wieder drüber nachdenkst.
Kann man so eine Gelassenheit irgendwie erlernen? Kommt das durch die Erfahrung? Wenn man dann auch mal noch später daran denkt, dass du in vielen wichtigen Finalspielen standest, dann auch irgendwie Europameisterschaft 2009, kann ich mich noch erinnern, ich taktisch auf einmal Mats Hummels reinwerfen im Endspiel. Also warst du dann bei so Sachen noch nervös oder hast du das dann so gelernt, sag ich mal, diese Gelassenheit?
Ja, nein. Es gibt ja, sagen wir, eine Gelassenheit, sag ich mal, auf der einen Seite, die du durch Überzeugung kriegst, weil du eigentlich sicher bist. So, aber wenn du, es gibt ja viele Spiele, oder sag ich, und ich glaube, wenn da jeder ehrlich ist, viele Spiele, wo du nicht genau weißt, was der Sache ist. Wenn du immer spitze auf Knopf diese Spiele hast, ich sag jetzt mal auch bei der Nationalmannschaft, oh, Frankreich, Portugal, Spanien und wie sie alle heißen, oder Italien oder Holland, da warst du immer spitze auf Knopf, hast gesagt, du hast immer 1, 2, 3 Positionen, wo du überlegst, die kannst du ja auch anders gestalten. Und ich war schon eigentlich im Nachhinein zum Schluss hin gelassen will ich jetzt nicht sein, aber ich habe es immer gelebt. Ich musste es auch immer leben, muss ich halt dazu sagen. Ich war immer mittendrin, nicht nur dabei. Und das waren eigentlich so diese Dinge. Bei ihm war es halt so, er hat sich hingesetzt, er hat sich angeguckt, dann kam der Wechsel, hat er gesagt, das. Manchmal auch in der Kabine, in der Halbzeit. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern. Wenn du deutscher Meister werden wollt, müsst ihr hier gewinnen. Das war das Spiel in München. Ja, haben wir ja gemacht. Sind ja deutscher Meister geworden. Nur, ich will damit eigentlich nur sagen, es war ja hier in Hamburg, als Spieler war es hier so, dass du eine Mannschaft gehabt hast, die wirklich absolut gegriffen hat, in jeder Form. Ob das körperlich war, da waren wir immer topfit. Ob das nachher auf der anderen Seite war, was das Fußballische angeht, das haben wir eigentlich perfekt gespielt. Auch die Individualisten, die wir gehabt haben, die entscheiden konnten, machen konnten. Also, das hat dann, wenn es darauf ankam, eigentlich immer funktioniert. Dann, ich denke, da muss man bei Ernst Happel vielleicht auch berücksichtigen. Oder der Vorteil, den er gehabt hat, er hat Holland Nationalmannschaft gemacht. Er hat Vereine trainiert, wo er einfach sagen muss, die immer international oben gespielt haben, mitgespielt haben, gemacht und. Aber er war, glaube ich, einmal in Italien, wo er gesagt hat, am Ende nach 6 Monaten hat er gesagt, zum Präsidenten, dass er sich ausgleichen will, dass er nach Hause gegangen ist, weil das keinen Sinn machte für ihn. Und das hat er eigentlich von Natur aus schon gehabt. Ich denke, dass er als Spieler auch nicht anders war. Und so habe ich ihn eigentlich auch hier kennengelernt, dass er eigentlich nie, sag ich mal, hochgegangen ist wie eine Rakete oder sonst was, sondern dass das immer wirklich ruhig und sachlich abging. Und da musst du halt einfach sagen, das hat er damals auch gemacht, auch als er beim ÖFB war und wie er das dann da gemacht hat, obwohl er zu der Zeit schon nicht mehr so gesundheitlich fit war. Aber wie gesagt, da muss ich halt einfach sagen, ja, das waren so Dinge. Aber es waren viele Sachen. Er war zum Beispiel unwahrscheinlich akribisch. Ich habe vor jedem Training, was wir gemacht haben, immer einen Zettel gekriegt. Obwohl wir alles besprochen hatten. Und dann hat er mir immer noch den Zettel gegeben, wie die Auto, wenn Zusammensetzung, das, das, was wird so. Und ich habe ja eigentlich immer, im Vorfeld musste ich ja immer auch immer, sagt er, was willst du trainieren, was willst du machen morgen, was willst du machen. So, und dann kam am nächsten Morgen, kam wieder sein Stiebzettel. Ne? Aber das war halt so und das war auch oft so andersrum. Und das ist das, was ich dann immer wieder da mitgenommen habe. Wir haben damals in Österreich hatten wir so ein Reserve-Team, so ein zweites Mannschaft, so eine zweite Mannschaft, die vor unserem Spiel immer gespielt. Die haben morgens um 11 gespielt und die waren ja mittags um 1 fertig und wir haben um 3 gespielt. So. Und da musste ich dann, ich bin jedes Mal da gewesen bei den Spielen, habe die Spiele gesehen, vor allem zu Hause, auswärts, gleiche. Und dann war es halt immer so, dass wir unterhalb der Woche trainiert haben und dann hat er gesagt, pass auf, am Samstag die beiden Besten nimm's raus, die gehen damit bei uns auf die Bank. Das war immer so, ich habe überlegt, wenn du einen Kader hast, die haben ja sowieso bei uns trainiert, teilweise diese Jungs, und wenn die dann überzeugt haben da in dieser Mannschaft, dann war das natürlich eine Geschichte für junge Spieler, die eigentlich top war. Dass er da hinkommt und weggeht und dann gehen die damit rüber, spielen die nur eine Halbzeit, nimmst du die raus und dann sitzen die eigentlich bei uns auf der Bank. Manchmal, wenn das manchmal 3-4-0 gestanden hat, oder eigentlich sicher war die Partie, hatte die eingewechselt. Und das war eigentlich so ein Weg für junge Spieler, der eigentlich immer funktioniert hat. Ich denke mal, wir haben ja damals viele junge Spieler gehabt, ob das Michael Bauer, Streiter, Watzinger, Orange oder wie sie alle hießen. Das waren alles damals junge Spieler, die hinterher alle Nationalspieler geworden sind über die Jahre. Muss ich schon mal sagen. Und das hat sich eigentlich damals auch gut bewährt.
Schaffst du eigentlich eine ganz gute Überleitung mit? Anfangs erst noch so etwa ein Jahrzehnt Profimannschaften trainiert oder Herrenteams und dann Großteil deiner Trainerlaufbahn war beim DFB Nachwuchs. Das Was fasziniert dich so an der Arbeit mit jungen Leuten,
dass ja, es
so
aber gekommen ist? Das hat mich eigentlich immer fasziniert. Ich hab das Glück gehabt, dass der Bertie Burgs hat mir mal ein Angebot gemacht. Ich sollte mit Bernd Stöber die U16-Europameisterschaft machen. Die war damals in dem Raum da Mannheim da oben. Und habe ich am Anfang überlegt, muss 16 hin und her. Habe ich gesagt, mach ich. Weil es hat mich einfach interessiert. Ich sage, ich mach's aber nur, wenn der Bernd Stöber damit einverstanden ist. So, dann habe ich mit Bernd Stöber dann kennengelernt, den kannte ich vorher nicht. Und dann bin ich mit dem zusammen, habe ich ein Trainingslager gemacht, glaube ich, über eine Woche oder 10 Tage, schlag mich tot, weiß ich nicht mehr, gegen die Türkei. Haben wir beide Spiele gewonnen. Und danach, muss ich sagen, war es für mich klar, dass ich mit auf diese Europameisterschaft gehe, weil dieser Lehrgang war eigentlich optimal. Da war in dieser Mannschaft war damals auch so Michael Zepek, der war da mit drin und noch so ein paar andere. Und da war es dann halt so, dass ich nach dem Lehrgang nach Hause gefahren bin, habe ich im Auto gesessen, habe ich so überlegt, wie gesagt, wenn du das mal so auf der Reihe kriegst wie der, dann hast du was gekonnt, weil wie der mit den Jungs umgegangen ist, wie der die mitgenommen hat, wie der die, sag ich jetzt mal, wirklich mit ins Boot genommen hat, auch die Art und Weise, wie er sie angesprochen hat, hat mich eigentlich fasziniert. Ich habe mich so ein bisschen, ich sag mal nicht, dass ich mich wiedererkannt habe, aber er hat ihnen auch Verantwortung gegeben, hat sie auch machen lassen und vor allen Dingen hat immer, ich habe den eigentlich selten, der konnte auch böse werden, aber ich habe den eigentlich immer positiv gesehen. Der war immer positiv. Das ging mal so einen Augenblick, dass er vielleicht aggressiv wurde, dass er mal klar und deutlich gesagt hat. Aber das war vielleicht so 3, 4, 5 Sekunden. Und dann kam der wieder in diese Spur zurück. Und das hat mich damals dermaßen fasziniert. Da habe ich gesagt, das willst du jetzt sehen. Ja, dann haben wir die Europameisterschaft im eigenen Lande. Dann sind wir Dritter geworden. Wir haben das Halbfinale leider ein bisschen in den Sand gesetzt, ein bisschen unglücklich. Aber dann haben wir Platz 3 gewonnen. Und ich muss halt sagen, dieses ganze Turnier, so wie es gelaufen ist, was da abgegangen ist, und es hat einfach riesig Spaß gemacht. Und da war es dann, als dann das Angebot kam, hinterher, aber das war noch ein Jahr später, dann habe ich gesagt, das wäre normalerweise ein Job für mich, nur U16 wäre jetzt nicht meine Welt gewesen. Habe ich dann gesagt, wenn das in dem Bereich geht, U18, 19, 20, 21, könnte ich mir das super vorstellen. Ja, und dann kriegte ich dieses Angebot, dass ich die U17 vom Erich Rutemöller übernehme. Die war bei der Weltmeisterschaft in Neuseeland. Und die Mannschaft habe ich dann übernommen. Und habe dann gleichzeitig, was ein bisschen viel war, diese neue A2-Nationalmannschaft gemacht. Und der Rübe wollte unbedingt, dass ich dann eben, wenn das Zeit und passt, der Uli Stielecke war zu der Zeit Co-Trainer beim Erich Rübeck, und dass ich dann dazukomme. So, das waren so meine drei Posten. Das war aber ein Posten, da bist du normalerweise nicht mehr zu Hause. Na, das war dann schon ein bisschen, aber gut. Dann habe ich das mehr oder weniger 2 Jahre in dieser Form gemacht. Und dann wurde ja diese A2 so nach 2,5 Jahren wieder oder 3 Jahren wieder eingestampft. Dann war dazwischen Fußball 2000 in Holland, der Rumpelfußball. So, dass wir dann eben das Talentförderprogramm da ins Leben gerufen haben und gemacht. Ich habe diese ganze Entwicklung dann eigentlich so mitgemacht. Es hat eigentlich riesig Spaß gemacht. Und dann hast du eigentlich auch gesehen, als dieses Talentförderprogramm, als wir dann anfingen, damals mit Dietrich Weise und so weiter. Und 98 war, glaube ich, dieses erste Pilotprojekt da am Niederrhein oder Mittelrhein. Entschuldigung. Und dann war für mich eigentlich klar, mal gucken, was kommt da in 4 oder 5 Jahren raus. Zahlt sich das aus? Und das hat sich ja dann bewahrheitet mit den Leistungszentren der Bundesliga, mit allem, was dann gemacht worden ist, wo dann wirklich alle mit angefasst haben, muss man halt dazu sagen. Und das ist immer wieder dieser Umkehrschluss, wo ich dann immer wieder sage, siehst du, gemeinsam geht's doch besser. Ne? Und dann, wenn jeder damit anfasst, jeder mitmacht, das war hier auch der Fall. Und dann hat sich das eigentlich so entwickelt. Und die Frage für mich jetzt eigentlich, hat sich eigentlich nur gestellt, als wir dann Weltmeister geworden sind, jetzt auch wieder damals, da war ich ja auch noch beim DFB, war ja unser Anliegen immer, jetzt noch mehr zu machen, noch mehr zu tun. Aber da haben wir uns wieder ein bisschen ausgeruht und jetzt denke ich mal, haben wir wieder gemerkt, dass wir langsam wieder hinterherlaufen. Aber das ist, glaube ich, auch ein normaler Ablauf, normaler Rhythmus.
Stimmt es, dass Jerome Boateng nach der WM bei dir angerufen hat und du ihm nur kurz gratuliert hast und dann gesagt hast, du musst die Diagonalbälle noch besser schlagen?
Ja, nochmal.
Also das ist ja genau das. Also
die Spieler, also nochmal, alle, die da sind, die wissen genau, dass mir das nicht reicht.
Ja.
Nochmal, das ist ja nicht die Frage. Ich meine, ich weiß ja schon, was die geleistet haben. Ja. Oder wenn du überlegst, was der jetzt die Jahre in München gespielt hat, was der alles gewonnen hat, wie der sich entwickelt hat, wie er hier weggegangen ist, wie er nach Man City gegangen ist, wie er in München war. Ich meine, wenn ich überlege, wie ich den das erste Mal gesehen habe mit 16, 17 Jahren in Berlin, wo der Frank Vogel mir gesagt hat, du willst den Storch im Salat, willst du ja nicht mitnehmen. Doch, habe ich gesagt, ich nehme ihn mit. Und das sind so alles so Sachen gewesen, wo du einfach sagen musst, wie sich das so im Laufe der Jahre dann auch entwickelt hat. Das hat sich ja, die sagen ja alle Horst zu mir, das ist ja nicht, dass sie alle Trainer, man hätte klar, einige versuchen dann immer dieses noch zu umgehen. Aber am Ende des Tages geht es eigentlich darum, sag ich mal, zu wissen, okay, wir haben alle Respekt voneinander, ich zoll denen ja auch Respekt. Weil was sie da gemacht haben, mittlerweile, sie haben Kinder, sie haben dies, sie haben das, das kriegst du ja auch alles mit. Und bei mir ist halt so, wenn es dann um Sportliche geht und ich sehe da wieder und die Bälle kommen wieder nicht an, zum Beispiel, ne, dann werde ich immer, dann du sag ich, das ist ja soweit alles ganz gut, sag ich, aber es wäre ganz gut, wenn die langen Bälle mal nicht nur jeder dritte, sondern wenn sie alle ankommen. Ne? Das sind halt die normalen Dinge, ja, da musst du halt mit leben.
Du hattest ja fast also die komplette halbe Nationalmannschaft und ganz viele ja interessante Spieler über diese gesamten Jahre. Wie beurteilst du deinen eigenen Anteil an dieser ganzen Entwicklung dieser Spieler, die du halt ja auch durch deine Hände in der Jugend hast mitgeformt?
Ja gut, für mich geht es halt eigentlich immer darum, eigentlich ihnen zu helfen. Entscheidend ist am Ende, sie müssen es selber machen. Ich mach's nicht. Das ist das Entscheidende. Nutzt ja nichts. Ich könnte ja reden und machen, wie ich will, wenn sie es nicht tun. Also das müssen sie, das nochmal, das sind alles Sachen, wo ich einfach sage, das haben die Spieler gemacht, das mache nicht ich. Was ich eigentlich machen kann, ich sage, ich kann eine Hilfestellung geben. Ja, mache ich einen nicht. So, und da muss man halt auch ganz klar sagen, deswegen auch da wieder, jetzt kommen wir wieder an den Punkt, wenn ich Ihnen etwas sage, dann weiß ich auch, dass es funktioniert oder dass es geht. Das ist das Gleiche. Ich meine, ich kann zufrieden sein, wenn er den Zweikampf gewinnt und den einen verliert er. So, wenn er durch das Tor fällt, ist nicht so gut. Er hat lieber den anderen verloren und den gewonnen. Es gibt immer wieder Möglichkeiten, sage ich mal, etwas richtig zu machen. Es gibt auch immer wieder Möglichkeiten, Fehler zu machen. So, und das ist eigentlich das Schöne an der ganzen Geschichte, dass du dich immer wieder korrigieren kannst auf der einen Seite, dass du immer wieder dich selber hinterfragen kannst auf der anderen Seite. Reicht das schon? Muss ich besser werden? Muss ich mehr tun? Ist nichts anderes. Warum muss ich heute fragen? Okay, ich bin jetzt 32, 33, fit nicht verlängert. Wie lange will ich noch? Was habe ich? Einen Privattrainer habe ich keinen. Wie fit bin ich? Wo muss ich drauf achten? Was muss ich tun? Das sind Fragen, die muss er selber beantworten. Wenn ich jetzt komme und sage, was soll ich machen, dann sage ich ihm, ja gut, denk mal drüber nach. Geh, denk an deine Ausdauer, guck, geh zur Pflege, mach, tu. Also, aber das wissen die alles. So, das ist ja nichts Neues. Das Entscheidende ist halt vielleicht einfach, ich gebe zum Beispiel dem einen oder anderen auch hin und wieder mal Feedback. Und die Tage habe ich einen angerufen, habe ich ihm gesagt, ich sage, du, mein Freund, ist er, wenn du jetzt schon auf dem Platz wieder dokumentierst, scheiße, hat nicht funktioniert. Ist er, hör mir auf mit dieser Körpersprache. Ich habe gedacht, das wäre vorbei. Da waren wir damals 17, 18, 19. Habe ich doch gemacht? Nein, habe ich nicht gemacht. Ich sage, guck's dir an, dann wirst du es wieder sehen. Da sehe ich das wieder, was ich vor 10 Jahren schon gesehen habe. Sag ich so, ne? Das geht eigentlich nur darum, sag ich mal, wenn du siehst, wie sie sich entwickelt haben, was sie gemacht haben, was sie getan haben. Da sind sie verantwortlich für, muss man ganz klar sagen. Weil, ich meine, der muss sich quälen, der muss laufen wie jeder andere. Von alleine kommt das nicht. Da muss man ganz klar wissen. So. Aber entscheidend ist halt einfach, dass man sich da auch mal nochmal mit der Nase draufstößt. Dass da nicht diese Zufriedenheit eintritt und. Das sind halt einfach die Dinge, die mich dann immer wieder ansprechen, wo ich dann immer wieder sage, komm, mach nochmal, pack nochmal ein bisschen drauf, kannst du, geht. So, aber da wird sich bei mir nichts dran ändern.
Wir haben bei uns auch in der Mannschaft einen Spieler, den du mal
sind ein paar mehr.
Für dich hattest ja ein paar mehr und einer hat jetzt aber eine Frage.
Hallo lieber Horst, hier ist der Sonny. Zuallererst freue ich mich, dass du wieder beim HSV tätig bist und dass wir uns deswegen schon häufig über den Weg gelaufen sind und ich weiß jedes Gespräch mit dir sehr zu schätzen und freue mich immer über deine Ratschläge und Tipps und ja, konnte das auch schon in der Jugendnationalmannschaft erleben mit dir und ja, habe das auch bis heute nicht vergessen. Und auch ich habe eine Frage an dich. Und zwar, du hast schon so viele Jugendmannschaften trainiert, so viele Topspieler trainiert. Welche 3 Spieler sind dir bis heute besonders im Kopf geblieben? Das würde mich sehr interessieren. Vielleicht kannst du kurz beschreiben, wieso und weshalb. Und ansonsten wünsche ich dir noch ganz viel Spaß in dem Podcast. Ich werde auf jeden Fall reinhören. Und bis die Tage, wir sehen uns ja eh fast jeden Tag. Also, liebe Grüße, Sonny.
Ja, schönen Dank. Ja gut, die Frage ist nicht so einfach zu beantworten, muss ich halt dazu sagen. Ich meine, ich könnte ja bei ihm anfangen. Ja. Wenn ich ihn nehme, weil er ist ja eigentlich ein Ausnahmespieler. Durch den Kreuzbandriss ist er ein bisschen zurückgeflogen bei der Geschichte und ich denke, dass er im Moment auch im richtigen Weg ist. So, das muss man einfach sagen, weil Johnny ist sicherlich ein Erstligaspieler, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Aber, wie gesagt, wo er sicherlich dran arbeiten kann, macht, tut, ist, er könnte auch ein bisschen mehr vorweglaufen, er könnte mehr Verantwortung noch übernehmen, machen, tun. Aber das sind so halt die Dinge, die hast du dann, oder sagen wir, die kriegt er dann zu fassen, sag ich mal, wenn er seine Leistung kommt, wieder komplett abrufen kann, wenn er wieder 100% da ist, wo er eigentlich vorher war. So, das war das eine. Das andere, ja gut, ich habe einen Haufen Spieler gehabt, also ich kann mich erinnern, so die ersten mit war damals einer, der Bastian Schweinsteiger. der da durchgelaufen ist, dann auch in München, der damals dann auch so ein bisschen hinterfragt wurde, ist er schnell genug, ist er nicht. Also ich habe da kein Problem mit gehabt mit der Geschwindigkeit. Aber die Art und Weise, wie er Fußball gespielt hat, du konntest sehen, dass er wusste, wie das Spiel geht. Und das sind eigentlich so immer diese Sachen gewesen, die mich so fasziniert haben. Wenn du so siehst, so junge Spieler, einen, den vielleicht nicht jeder am Zettel hat, ich meine, ich brauche jetzt Jerome und die brauche ich jetzt alle nicht mehr nehmen. Aber wen ich am meisten so mitbewundere, war schon Gonzalo Castro, der heute in Stuttgart spielt. Wenn man dieses Spiel sieht, als Beispiel, was er gemacht hat bei mir U21, wo wir Europameister geworden sind, war der überragende Spieler in dem Stadion, muss ich halt dazu sagen. Für mich war es der Spieler des Turniers auf der einen Seite, auf der anderen Seite im Finale war er absolute Weltklasse, da bleibe ich dabei. Und da muss man halt einfach sagen, es war auch von der Mentalität her, so vom Typ her, jetzt war er nicht der Größte, aber er hat diesen spanischen Einschlag, der dazukommt. Und das hat mir eigentlich immer ganz gut gefallen. Und ich habe viele Spieler kennengelernt, die du mit in die Verantwortung nehmen konntest. So Sebastian Reinhardt zum Beispiel, Stefan Reinhardt von Leverkusen. Den habe ich mal gefragt, oftmals gefragt, Stefan, was meinst du? Naki, ja oder nein? Trainer, den schaffen sie nicht, hat er mir gesagt. Ich hab ihn ja geschafft. Der ist ja mit uns Europameister geworden.
Dann erst recht.
Ja. Aber dann erst recht. Und nein, aber auch genauso, wie ich gesagt habe, immer, sag mir doch mal Verteidiger. Und dann sagt er zu mir, ja, bei uns spielt einer, Otschipka. Und wenn man sieht auch Stefan seinen Weg, den er dann gegangen ist und wie er sich dann weiterentwickelt hat, das war immer faszinierend, muss ich halt dazu sagen. Ich wüsste eigentlich nicht, wo ich anfange. Ich könnte über viele, viele Spieler so reden. Und was mich zum Beispiel besonders zuletzt gefreut hat, war Serge Gnabry zum Beispiel, der wirklich einen langen Leidensweg hinter sich gehabt hat. Und dann wieder, sag ich mal, so zurückzukommen, wie er jetzt im Moment da ist, das ist eigentlich genial. Muss ich aber auch dazu sagen, da ist es auch eine Geschichte gewesen, wo Hansi Flick und ich immer wieder dran gewesen sind, dass wir den da hinkriegen. Hansi ist nochmal nach England gefahren, weil mein Englisch nicht so gut ist und hat dann eben halt mit Wenger gesprochen, hat auch mit den Engländern gesprochen, dass wir ihn dann wirklich nachher nach Deutschland gekriegt haben und gemacht haben und getan haben. Aber am Ende, und das habe ich Serge auch gesagt vor kurzem nochmal, ich sage am Ende, hey, nicht wir waren entscheidend. Ich meine, wir haben dich unterstützt, wir haben gemacht, aber entscheidend ist, was machst du daraus? Und das ist eigentlich dieser Punkt, den er dann mitgenommen hat und auch gemacht hat. Und ich denke mal, für mich ist er immer noch nicht am Ende, da geht noch mehr. Das ist so. Er ist schon wirklich überragend, ist in der Weltspitze fast angekommen, sage ich jetzt mal. Und ich glaube einfach, da geht noch mehr. Wenn du siehst, auch von den Bewegungen, er ist beidbeinig, er kann dies, kann das. Also ich sage, was willst du eigentlich noch mehr? Also da gibt es wirklich viele und es hat eigentlich auch immer Spaß gemacht. Wenn du sie lässt, wenn du siehst, du kannst ihnen helfen, du kannst sie anschieben, aber machen müssen sie alleine. Und es war immer, muss ich halt fairerweise auch dazu sagen, es ist immer auch eine Geschichte gewesen, ob das jetzt Serge war oder Jerome oder was. Du hast auch immer die Vereine mit im Boot gehabt, ob das die Leistungszentren waren oder eben ob es der einzelne Trainer war, das war immer so.
Du hast eben gesagt, noch nicht fertig sein, die Spieler immer weiter sein. Du warst nach der DFB eigentlich auch schon, ja,
fertig.
Fertig. Und jetzt, wir müssen nochmal auf den HSV zu sprechen
kommen. Also ich denke mal, fertig ist was anderes.
Nein, so meinte ich es nicht.
Ja, ich hab schon verstanden. Deswegen habe ich immer gesagt, was ist der fertige Spieler? Der fertige Spieler ist eigentlich der aufhört, Fußball zu spielen. Das tun wir alle nicht. Also wir versuchen immer nochmal weiterzumachen oder mitzumachen. Klar, als Spieler bist du begrenzt. Irgendwann ist es vorbei. Das wissen wir alle. Ja, bei mir war es jetzt halt einfach eine Geschichte, die Konstellation war eigentlich die Geschichte, weil Jonas Bolt kannte ich und HSV war eigentlich immer meine Geschichte, aber nicht in der Konstellation, wie es vorher stattgefunden hat. Und für mich war es halt auch eine Zeit, wo dann ab und zu die Anfragen oder wenn da mal irgendwas war, dass ich eigentlich normalerweise, ich war ja beim DFB, ich hatte ja meinen Job und ich war eigentlich hochzufrieden.
Gab es zwischendurch mal die Möglichkeit?
Ja, zumindest kam die Anfrage, aber es war kein Thema, muss man halt dazu sagen. So. Und dann war es jetzt eben halt aufgrund der Tatsache, dass ich, also ich hatte das gemacht, erstmal zu Hause, habe ich alle Versprechen eingehalten, die ich gemacht habe. Wenn die Karriere zu Ende ist, machen wir das, haben wir getan.
Das war
anderthalb Jahre, diese Weltreise und so weiter mit meiner Frau. Ich musste erstmal alles abarbeiten, habe ich getan. Und
dann war wieder ein Joker drin.
Und dann, na, Joker nicht, aber dann hatte ich ja schon über das ganze Jahr mehr oder weniger mit Jonas immer wieder mal, haben wir zusammengesessen, haben wir drüber gesprochen, HSV, hier, da, da, das, das, das. Und da haben wir uns ja einige ausgetauscht und da habe ich gesagt, ja du, mach mal. Sag, du, wenn überhaupt das für mich in Frage kommt, musst du erstmal verlängern. So. Und dann kam dann eben halt Geschichte dazwischen und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das, aber ich sage, ich schwöre es Ihnen, wir brauchen keinen Vertrag machen, sage ich, machen das einfach so, wie dein Vertrag läuft. Und ja, und dann ging es eigentlich darum, dass wir versuchen wollen, jetzt ganz einfach eben mit dem HSV eben halt mal ein bisschen was umzustellen, ein bisschen was zu verändern, anders zu machen, andere Wege zu gehen. Das haben wir jetzt, glaube ich, ganz gut angefangen. Ich habe von Anfang an auch gesagt, dass ich nicht komme und da einen Deckel drauf mache und sage, dass von heute ab läuft das so oder so, sondern für mich ging es eigentlich darum, die Leute erstmal kennenzulernen. Das habe ich jetzt gemacht, fast ein Jahr jetzt. Und ich denke mal, die meisten, zumindest kann ich es einschätzen und kann für mich jetzt auch Entscheidungen treffen, was ich vorher also nicht gemacht habe. Und so denke ich mal, hoffe ich jetzt ganz einfach, wenn diese Geschichte Corona, hoffe ich, sich jetzt langsam zum Ende neigt, dass wir im nächsten Jahr wieder vernünftig neu starten können. Also, dass wir dann eben halt da wirklich dann auch wirklich angreifen können in der Form. Also, wie gesagt, nein, die Konstellation, die der HSV hat, muss man ganz klar sagen, mit dem Leistungszentrum, mit Norderstedt, auch mit den Leuten, die da sind, die wirklich teilweise einen Top-Job machen. Aber ich denke, es geht, und jetzt sind wir wieder beim Punkt, es geht besser. So, und da müssen wir eigentlich hin, an dem Punkt.
Bist du, wie froh bist du, dass das sozusagen nochmal gepasst hat für dich auch? Weil das ist ja im Grunde auch eine Sache, die das komplett macht. Du nochmal beim HSV nach all den Jahren, vorher als Spieler, erfolgreichste Zeit miterlebt und jetzt kannst du hier auch nochmal wirken für die nächste Zeit.
Ja gut, nochmal, es ist erstmal ein Job, der Spaß macht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wollte ich hin dann. Und ich denke auch, dass wir was verändern können, dass wir es besser machen können. So, es wird halt ein bisschen Zeit brauchen, die ganze Geschichte. Und für mich jetzt mal, klar, Jonas hat seinen Vertrag da um 2 Jahre verlängert. Haben wir das für mich jetzt, wir haben es angepasst jetzt. Ja. So, und dann gucken wir mal. Aber für mich geht es, glaube ich, darum, dass wir gesagt haben, dass wir jetzt kontinuierlich Schritt für Schritt gehen. Wir haben den ersten Schritt gemacht jetzt haben wir mal einen Einblick, ich habe zumindest einen Einblick, wo, was wir vielleicht verändern müssen und was wir verändern können, auf der einen Seite und ich denke auf der anderen Seite, ich sehe nicht, dass die besten Spieler aus Hamburg alle hier beim HSV spielen, also das fehlt mir auch noch ein bisschen alles und das sind alles so Dinge, die wir uns jetzt auf die Fahne geschrieben haben und ich habe es ja eben schon mal angesprochen, so mittlerweile kenne ich die Leute alle, dass wir genau wissen, was wir da tun, wer mit wem, was, wo, wie geht. Und dann hoffe ich ganz einfach jetzt, wenn wir dann wieder Fußball spielen können, dass wir wirklich das alles umsetzen können in dieser Form. Im Moment ist es halt ein bisschen Vorarbeit noch, aber ich denke mal bis zum Saisonende oder sagen wir mal bis Juni, Juli sind wir mit allem durch und dann können wir, glaube ich, neu starten.
Ein kleines Beispiel hast du gerade schon gegeben an Veränderungen, die vielleicht anstehen, wo du gesagt hast, die besten Spieler in Hamburg spielen nicht zwingend hier beim HSV. Kannst du vielleicht noch 1-2 weitere Einblicke geben, was das konkret ist, wo du sagst, da wollen wir ran, das wollen wir noch verändern?
Ja, nochmal, Norderstedt ist für mich eigentlich die Schmiede am Ende des Tages, weil da kann ich am meisten beeinflussen auf die Schnelle, da kann ich meine Spiele auch besser machen. Das heißt also, die Frage muss halt für mich lauten, in Norderstedt trainieren wir richtig, haben wir die richtigen Leute in Norderstedt? Die Frage kann ich, glaube ich, jetzt im Großen und Ganzen beantworten. Ich glaube schon, dass wir jetzt die richtigen Leute in Norderstedt haben. Wir werden sicherlich, wir sind gerade dabei, sagen wir mal strukturell, haben wir was verändert. Auf der anderen Seite sind wir gerade dabei, zu gucken, was trainieren wir, wie wollen wir trainieren, welche Möglichkeiten haben wir. Das ist aber eine Geschichte, wo ich einfach sage, das ist nicht abhängig von mir, sondern das ist von uns abhängig. Also alles, was ich anleiten werde, ist halt eine Geschichte, die nicht nur von mir jetzt abhängig ist, sondern sie muss halt von uns abhängig sein. Das heißt, die Qualitäten, die jeder hat, die muss er einbringen, auch in Norderstedt, kindgerechtes Training, die Kinder mitzunehmen, den Kindern Verantwortung zu geben, ihnen das Spielen beizubringen und vor allen Dingen Fußball in der Form zu verstehen, dass es halt ein Spiel ist, dass man auch Risiko nehmen muss, dass man Fehler macht, dass man tut. Und um diese Dinge wird es gehen in Norderstedt jetzt und dass wir dann eben halt Norderstedt raus, weil dann der Wechsel ja zum Campus kommt, haben wir strukturell was verändert, dass wir die Spieler nicht nur ein Jahr mit dem Trainer begleiten, sondern jetzt 3 Jahre begleiten. Das heißt, die Trainer gehen 3 Jahre mit, so dass der Spieler nicht nach einem Jahr, sag ich mal, wieder einen neuen Trainer kriegt, wieder einen anderen Physio kriegt und wieder was weiß ich, einen Fitnesstrainer kriegt, sondern dass wir hier auch eine Basis aufbauen, wo der Spieler auch mit Vertrauen eigentlich über 2-3 Jahre jetzt mitgehen kann, machen kann. Und das ist das Gleiche nachher mit dem Wechsel aus Norderstedt. U15, 16, 17 wird auch so ein 3-Jahres-Rhythmus sein, wo die Trainer da mitgehen, so dass wir da wirklich, sag ich mal, kontinuierlich mit den Spielern arbeiten können.
Du hast gesagt, so Spielen, Freude sind so auch Stichworte immer. Wird das zu wenig im Moment gemacht, so auf den Nachwuchsleistungszentren?
Also ich muss dazu sagen, ich habe ja auch oft genug in Norderstedt, habe es mir angeguckt, also es hat mir eigentlich ganz gut gefallen schon da drüben. Wir haben ja jetzt auch, was wir nicht gemacht haben im Vorfeld, deswegen sagte ich ja, wir haben ein bisschen was verändert. Die Fußballschule, die der HSV hat, die haben wir eigentlich nicht genutzt in dieser Form. So, das haben wir jetzt auch gemacht, dass wir die mit eingebunden haben. Dann haben wir ja die KPTs noch dazwischen. Also es ist eine Palette, eine ziemlich breite Palette, wo wir jetzt aufgestellt sind, wie wir aufgestellt sind. Und ich verspreche mir Andi davon, dass da überall noch was hängen bleibt. Und dann ist es halt die Frage, wie gut sind meine Trainer und bilden die Spieler aus. So, und da werden wir eigentlich sehen, da müssen wir uns dann auch wieder eigentlich hinsetzen und dann hinterfragen, so, was machen wir da eigentlich, was müssen wir tun, um besser zu werden. Da geht es auch um Fortbildung und nachher, das ist das ganze Programm, was da eigentlich zum Tragen kommt. Und da hoffe ich eigentlich drauf, weil ich die Leute jetzt alle kennengelernt habe, da muss ich sagen, habe ich einen absolut positiven Eindruck, weil sie sind da wirklich offen, sie gehen da auch offen mit um und sie haben Ideen. Das hat mir also besonders ganz gut gefallen, deswegen war vielleicht diese Pandemie gar nicht so schlecht, weil da musstest du was überlegen, da musstest du etwas anders machen, da musst du auch mal drüber nachdenken, was kann ich den Kids anbieten, auch wenn ich jetzt nicht trainieren kann. Mhm. Und das haben sie wirklich in einer Form gemacht, das habt ihr sicherlich auch mitgekriegt. Und das hat mir eigentlich prima gefallen. Und ich denke mal, wenn wir mit diesem Engagement und mit dieser Begeisterung dann auch jetzt in die neue Saison gehen, ich glaube schon, dass wir die Spiele besser machen können.
Wie hast du dich eigentlich selber immer weiterentwickelt? Weil jetzt ist ja im Grunde nochmal was ganz anderes, als du in deiner Jugend auch kennengelernt hast, wo wir so am Anfang waren und wie sich das ganze Spiel verändert hat, die Trainingsmethoden, die Zusammenstellung überhaupt. Also früher gab es 2 Trainer und heute gibt es einen ganzen Staff und auch im Nachwuchs natürlich sehr viele Spezialisten.
Ja gut, die Frage ist, manchmal braucht man die alle. Natürlich braucht man sie, das ist nicht die Frage. Aber ich will damit eigentlich nur sagen, manchmal ist weniger mehr. Das Entscheidende wird immer wieder sein, auch hier unten, es wird immer wieder das Entscheidende sein, dass man nicht irgendwo ein Programm abspult, sondern dass man halt auch auf das reagiert, was tagtäglich kommt. Dass man wirklich mal hinguckt und sagt, okay, ich hatte jetzt zwar vor, das nenne, machen wir aber nicht, wir machen mal was anders. So, dass eigentlich dieser Spaß, diese Freude wieder im Vordergrund steht. Das, sag ich mal, dieses Selbstständige, was die Spieler ja haben oder wie sie eigentlich da hingekommen sind. Wir reden ja hier auch schon von selektierten Spielern, darf man ja auch nicht vergessen. Das ist ja nicht so, dass wir hier Spieler haben, sag ich mal, die nicht Fußball spielen können, sondern die sind ja schon so weit, dass sie irgendwo nachgewiesen haben, was sie eigentlich beherrschen, was sie nicht können. Das können wir ihnen dann beibringen. Aber am Ende des Tages ist es einfach eine Geschichte. So, wo habe ich Lust zu? Wie komme ich hin? Für mich geht es eigentlich darum, der muss mit einem lachenden Gesicht kommen und der muss mit einem lachenden Gesicht gehen. Wenn wir das schaffen, dann sind wir gut. Das ist nichts anderes. Egal, ob ich jetzt Profis trainiere oder sonstiges trainiere. Ich habe immer das Gefühl, sag mal, wenn ich jetzt einen Fitnesstrainer nehme zum Beispiel und der ist in der Lage, sag ich mal, sie vorzubereiten, dass sie mit einem lachenden Gesicht dann zum Hauptteil kommen beim Cheftrainer und spielfertig sind. Dann habe ich was gekonnt. Das sind halt die Dinge. Und da geht es nicht darum, sag ich mal, irgendwo im Programm immer nur das Gleiche oder dies oder jenes zu machen, sondern da geht es eigentlich um flexibel zu sein. Du kannst viele Dinge, sag ich mal, in unterschiedlicher Form trainieren und kommst trotzdem am gleichen Punkt raus. Und das ist eigentlich das nachher, was ich mir da eigentlich wünsche. Dieses Leben in Norderstedt zum Beispiel, wo ich mir eigentlich auch wünsche, ist halt, ja, dass wir das wieder hinkriegen, wie es teilweise in Belgien ist, wie es in Holland ist oder wie es in Dänemark ist, dass die Eltern wieder da sind, die Kids wieder mit ihren Geschwistern da auf dem Sportplatz auch rumspielen und machen und tun, dass da auch ein Leben drin ist in der Geschichte und dass man sich dann einfach mit dem HSV identifiziert in dieser Richtung. Also nochmal, wir sind ja auch eine Hausmarke, muss man auch ganz klar sagen, und wir stehen ja auch für etwas und ich hoffe, dass wir für etwas stehen am Ende des Tages nachher.
Ja, das wollte ich jetzt gerade fragen, wie wichtig ist denn das hier unten, wo wir blicken ins Volksparkstadion, am Ende zählt natürlich auch, wer
kommt oben an? Ich glaube, wir können, und das war ja auch wichtig, wir haben über Jonas gesprochen, wir müssen auch über den Trainer reden hier, das ist genau das Gleiche, weil er ist offen. Er kommt aus den Bereichen, er hat es ja in Osnabrück auch gemacht und er kennt diesen Weg und wir haben ja gesehen, jetzt junge Spieler, wie durchlässig die Geschichte geworden ist und das ist eigentlich auch der Weg, den wir ja gehen wollen. Wir wollen ja wirklich einen Weg gehen, der von, sag ich mal, von Norderstedt eben halt über den Campus, ich meine, der ist ja schon imponierend, darf man nicht vergessen und wenn man vom Campus dann hier rüber guckt, dann hast du nochmal eine Steigerung. Ich denke mal, da lohnt es sich schon für was zu investieren, zu machen, zu tun, aber es dürfen keine Roboter rauskommen. Es müssen Individualisten rauskommen, die also wirklich eine Idee haben, wie Fußball geht. Und da hoffe ich ganz einfach, dass wir da unseren Beitrag leisten können.
Daniel Thune, der auch im Moment der richtige Ansprechpartner?
Ja, natürlich. Aber im Moment hat er sicherlich andere Sorgen.
Ja.
Also wir würden uns ja alle ganz gerne wünschen, dass wir in die erste Liga gehen. Der Anspruch haben wir ja nun mal einfach. Und da brauchen wir auch nicht von abweichen. Und ich gehe davon aus, dass wir das auch auf die Reihe kriegen. Und sondern Daniel ist sicherlich einer, der hat ja auch in Osnabrück auch Leistungsnummer, der weiß auch, was im Jugendfußball ist. Und ich denke mal ganz einfach, das wird auch der Weg der Zukunft sein. Weil ich glaube nicht, dass wir in der Lage sind, in den nächsten Jahren irgendwann mal einen Spieler für 50 oder 60 Millionen zu kaufen. Also werden wir halt versuchen, unsere Spieler selbst auszubilden. Und das haben wir bis jetzt auch, glaube ich, ganz gut getan. Einige Jungen sind oben.
Spielminuten?
Aber spielen, es ist alles kein Thema, aber auch hier sage ich nochmal, da kann man auch den Anspruch nach oben schrauben, weiterhin, den wir haben und den müssen wir auch haben, wenn das erste Liga und wenn das, für mich geht es halt immer darum, am Ende des Tages dann auch ein Ziel zu definieren, sag ich mal, was vielleicht international heißt. Das ist natürlich ein langer Weg, das gebe ich zu. Aber ich denke mal, Ziele zu nehmen, die ich morgen erreichen kann, macht wenig Sinn. Sondern wirklich, wir müssen auf Sicht arbeiten jetzt und dann wirklich einen langen Weg gehen. Und der lange Weg, glaube ich eigentlich, müssten halt 4, 5, 6, 7 Jahre sein. Da geht nichts dran vorbei. Um junge Spieler zu entwickeln, die aus Norderstedt nach hierhin kommen, sind halt schon 4, 5 Jahre weg. Das muss man halt ganz einfach so sehen. Und den Weg sollten wir auch eigentlich gehen. Obenrum. Wir haben gute Junge, da ist nichts dran auszusetzen, aber ich denke, es gibt noch ein paar mehr und da liegt es auch dran, was wir daraus machen.
Langer Weg, große Vision. Wenn wir jetzt zum Ende hin ein bisschen die Klammer schließen und nochmal auf dich zu sprechen kommen, wo geht's noch hin? Wie lange möchtest du das noch aktiv mitgestalten?
Ja, nochmal, die Geschichte, um die Zukunft? Ich habe da jetzt keinen Plan drin. Ich kann mir das auch 5 Jahre vorstellen. Mhm. So ist das nicht. Nein, es geht eigentlich nur darum, es ist nicht abhängig von mir, muss halt dazu sagen. Wir haben so viele gute Leute und die Frage ist halt, wie gehen wir damit um? Sondern wir müssen den Weg gehen, wir müssen das machen. Ich kann es nicht alleine machen, das wissen wir. Das habe ich schon mal versucht zu erklären. Sondern es wird immer ein Gemeinschaftsprodukt sein, wo einer für den anderen steht und wo wir alle den gleichen, sagen wir, diesen gleichen Weg gehen wollen. Dass der mal, ich will nicht sagen, der muss nicht gerade sein, wie das immer so schön heißt, der rote Faden. Nein, der kann auch mal verschwungen sein, der kann auch mal rechts rum und links rum gehen. Aber entscheidend ist, dass wir eine Richtung haben. Also und da müssen wir halt einfach anfassen jetzt. Und das sind viele Sachen, die da eigentlich eine Rolle spielen. Ja, und ich denke mal, du brauchst auch Werte, du musst halt irgendwo, eine gewisse Ehrlichkeit muss da drin sein. Also, dass du auch Werte vermittelst, was die Spieler da tragen und mitnehmen und machen und tun. Und um diese Dinge wird es gehen. Deswegen sage ich, bleibe ich dabei. Also von der Konstellation her, über diese Fußballschulen, über dieses KPT, über Norderstedt, über Campus, nach hierhin, ist ein durchgängiger Weg. Und ich denke mal, ist auch ein Zeichen, was wir in Hamburg dann gesetzt haben, nach außen tragen können, ohne weil das halt Sinn macht, auch beim HSV Fußball zu spielen.
Auf jeden Fall. Trotzdem nochmal losgelöst von deiner Person, vom HSV, vom Fußball, auf deine Person bezogen. 70 Jahre, bald ist soweit. Ja, ja, gut. 80, 90 steht vor der Tür.
Aber im Moment ist 69.
Und ja, du hast noch richtig Power und Energie,
schlecht,
aber, oder?
Schlecht wäre, wenn er 96 stehen würde, ja, wenn man die Zahlen umdreht. Nein, ich habe da eigentlich keinen Plan mit. Ich habe ja eben schon mal versucht zu erklären, dass mich eigentlich diese Zahl nicht interessiert, ja, in der Form. Und ich habe auch kein Problem damit, 70 zu werden. Andersrum weiß ich, was ich schon hinter mir habe. Und jetzt wird es eigentlich spannend sein, was habe ich noch vor mir. Und da bin ich dann genauso überrascht wie alle anderen, je nachdem, wie lange das geht, wie gut das geht. Die Frage ist, was kann ich noch lernen? Ich glaube, ich kann noch vieles lernen. Und da muss man halt einfach offen mit umgehen. Ich denke, all das, was wir im Moment ja alle mitmachen, ist diese Pandemie. Keiner weiß genau, wie man damit umgeht. Auch das ist ein Lernprozess. So, und da denke ich mir ganz einfach, nehmen wir das. Und wenn wir da wieder alle zusammen anfassen, dann glaube ich, dann schaffen wir das ohne Probleme. Also da brauchen wir nicht nur die Politiker ins Boot nehmen, sondern sollten wir uns alle ins Boot setzen. So, und dann müssten wir halt sehen, dass wir aus dieser Nummer mal endlich rauskommen irgendwann.
Sehr gut. Zum Abschluss, um auch nochmal das aufzugreifen, die Frage in die Zukunft, haben wir noch einen Einspieler von einem ehemaligen Spieler von dir, und das ist auch ganz interessant, was er dich fragt.
Servus Trainer, hier ist der Sven. Ich habe gehört, du bist im Podcast. Ja, da hätte ich mal eine Frage gehabt, und weißt du, meine aktive Zeit geht jetzt im Sommer zu Ende. Und da wollte ich einfach nochmal wissen, ob unsere Motorradtour für danach noch steht. Viele Grüße und bis bald.
Das also die Frage kann ich ganz einfach beantworten. Die habe ich schon beantwortet. Aber die Tour steht auf jeden Fall. In dem Moment, wenn die fertig sind und ich fertig bin, dann machen wir diese Tour. Also ich habe bei Indien schon Bescheid gesagt, das ist alles kein Problem.
Sehr gut. Es ist also noch viel auf dem Weg.
Ja, wir haben noch Ideen und wir haben ja noch was vor. Ist ja nicht so, dass wir keine Ideen mehr hätten, sondern Ideen haben wir eigentlich noch. Aber ich hätte, weiß ja auch noch nicht, wo der Weg hingeht. Vielleicht geht der Weg geht flau nach Hamburg. Ja. Wäre nicht so schlecht für uns.
Ja. Wann ist das entstanden, die Idee mit dem Motorrad?
Schon lange, ja, weil ich weiß ja, dass die beiden Harley fahren. Ja. Und da hatten wir das schon mal geplant. Und dann war es aber so, ich sage, da komme ich nach Leverkusen. Nee, sagt er, die Maschinen stehen in München. Dann habe ich gesagt, ist auch nicht schlecht. Jetzt sage ich, wäre ich nach Leverkusen gekommen und ihr habt die Maschinen in München. Nein, wir haben uns jetzt gesagt, weil ich habe ja auch gute Freunde in München. Also, ich gehe oft zum Fischen runter. Und ich habe da einen Bekannten in Siegsdorf, Deutsche Traun, den Rudi Heger, da gehen wir öfter zum Fischen hin. Und da müssen wir halt mal gucken, dass wir das dann auf die Reihe kriegen. Also, da müssen wir Motorrad in den Anhänger packen, mitnehmen. Und dann, wir kriegen das auf jeden Fall hin. Das ist nicht das Problem.
Ja, übers Fischen haben wir gar nicht gesprochen. Eine deiner großen Leidenschaften, hast sogar ein Buch geschrieben mit einem Experten zusammen. Ist das was zum 70. auch?
Nee. Ach was, nein. Zum 70. geht's jetzt erstmal, habe ich gesagt, höchstwahrscheinlich fahre ich zu meiner Mama.
Ja, okay. Vielen Dank.
Vielen Dank, ja.
Für dieses umfangreiche Gespräch. Erklärt bekommen und sehr viel von dem bewegenden Leben bislang. Und ja, wir hoffen noch auf viele schöne gemeinsame Jahre hier, erfolgreiche.
Wir geben uns Mühe, sagen wir es mal so.
Genau.
Okay.
Alles klar.
Also ich dachte auch, vielen Dank.
Vielen Dank. Das war Pur der HSV, die 12. Folge. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin nur der HSV.
Nur der HSV.
Nur der HSV.
Pur der HSV, der HSV-Podcast.